Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich freue mich, heute und morgen hier bei euch in Spremberg zu sein, in der Perle der Lausitz, habe ich gelesen auf der Fahrt hierher. Großes Schild am Straßenrand, war mir so noch nicht bekannt. Ich muss auch zugeben, ich war noch nicht in Spremberg, ich bin nur als junger Kerl hier mal durchgefahren auf dem Weg nach Schleife. Als ich Zivildienst gemacht habe, wurde ich ausgewählt zum Zivildienstlehrgang und da musste ich nach Schleife, kurz vor Weißwasser, da abgelegen im Wald in irgendeinem Lager. Da kann ich mich noch erinnern, sind wir hier Schwarze Pumpe vorbeigefahren, deswegen ist mir das noch bekannt. Aber ansonsten war ich hier in dieser schönen Ecke mit den vielen Seen noch nicht. Umso schöner, dass es jetzt so ist. Ja, ihr hört das unschwer, dass ich aus Sachsen komme. Das kann ich nicht verleugnen. Ihr seid es ja ein Stück weit gewöhnt, weil der Andreas ja aus meiner Ecke kommt. Allerdings war er schon eine Weile in anderen Ecken von Deutschland unterwegs. Da hat sich das schon etwas gegeben. Bei mir nicht. Ich bemühe mich, weil ich ja weiß, dass eure Ohren für das Sächsische vielleicht nicht ganz so, weiß ich nicht. Ich bemühe mich, das nicht ganz so raushängen zu lassen. Wenn es doch irgendwie Schwierigkeiten mit dem Verstehen gibt, dann einfach mal ein kurzes Handzeichen. Dann bemühe ich mich wieder etwas mehr, wenn es mir zwischendurch abhanden kommen sollte. Gut, also ich wollte das nur sagen. Ich weiß, ich komme aus der Ecke von Chemnitz und da ist der Slang ganz besonders ausgeprägt und das kann ich nicht verleugnen, das ist einfach so. Das ist, habe ich mit der Muttermilch aufgesogen und ja. Vielleicht ein paar Sätze zu mir am Anfang. Wir haben uns ja noch nicht getroffen, ich weiß nicht, wer jetzt mich kennt vielleicht, aber deswegen ein paar Sätze zu mir. Also, ich bin 49 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Die sind jetzt dabei, gerade so das Nest zu verlassen demnächst irgendwann. Der Große wird jetzt bald 19, fängt jetzt an mit Studieren und unsere Tochter, die ist 16. Und ja, haben wir sehr viel Freude an unseren Kindern. Meine Frau ist Krankenschwester, arbeitet im Krankenhaus in Chemnitz. Und ich habe bis 2017 als Tischler gearbeitet im Holztreppenbau, 23 Jahre im Handwerk. Und dann hat mich unser Herr dort rausgerufen, weil er mit mir was anderes vorhatte, weil er gerne wollte, dass ich von ihm erzähle, dass ich im Evangelisationsteam mitarbeite. Könnte ich eine Weile drüber erzählen, wie sich das zugetragen hat. Ich gehöre zu denen, die im Rückblick sagen können, dass ich dankbar für eine Krankheit bin, weil es die gebraucht hat, um mich aus dem Beruf zu holen und mich auf ein neues Gleis zu setzen, in einer neuen Berufung nachzugehen. Und da hat es Krankheit gebraucht, die hat der Herr geschenkt, muss ich so sagen, und hat mich in seinen Dienst gerufen. Und das macht mir jetzt eine ganz große Freude, dass ich unterwegs sein kann für ihn. Und gerade das Thema, um was es jetzt heute geht, persönliche Evangelisation, das ist was mich besonders bewegt und wofür ich besonders brenne, weil ich denke, dass es ein ganz wichtiges Thema ist. Nun ist persönliche Evangelisation ein ganz breites Thema. Also es gibt ja eine ganze Menge Dinge, die da eine Rolle spielen. Und nun haben wir uns vorgenommen, heute Abend und morgen diese Dinge zu besprechen. Und das ist, wenn man es genau nimmt, nicht viel Zeit für schon eine ganze Menge Dinge. Und deswegen wird es also so sein, dass wir, das ist ja wie in vielen anderen Dingen auch, wenn man etwas lernen will oder sich mit einer Sache beschäftigt, dann steht am Anfang die Theorie. Man muss sich mit Grundlagen beschäftigen, muss Dinge verstehen, vielleicht erlernen und dann kommt die Praxis, dass das angewendet wird, was erlernt ist. Und heute und morgen wird es also darum gehen, sich schon ein Stück weit mit Theorie zu beschäftigen, wird auch sehr praktisch, keine Sorge, nicht nur Theorie, aber die Praxis, das dann zu üben, anzuwenden, das können wir logischerweise heute und morgen nicht, sondern da wird es dann darum gehen, wie geht das dann weiter. Reden wir dann am Schluss drüber, wie ihr das vielleicht dann auch gemeinsam machen könnt. Aber es wird schon jetzt heute und morgen doch auch einiger Inhalt sein. Da wünsche ich uns allen, dass wir, es ist ja freitagsabends auch eine Frage vielleicht ein bisschen der Spannkraft, der Konzentration, dass uns das gelingt. Ich will meinen Teil dazu beitragen. Ja, zum Ablauf, wir werden also auch regelmäßig Pausen machen, wo man dann was trinken kann, auch kurz sich mal die Gedanken dann wieder ein Stück entspannen. Und es wird von der Sache her so sein, dass ich schon eine ganze Menge Dinge erzähle. Es wird dann auch zum Teil die Gliederungspunkte und auch wesentliche Gedanken hier vorne mit sichtbar sein, sodass man es vor den Augen hat. Wir werden aber auch immer mal wieder zwischendrin kurze Gesprächsrunden haben, wo wir einfach mal Dinge gemeinsam zusammentragen, wo ich euch Dinge frage. Und ich denke, ja, ist es dann auch ein bisschen aufgelockert. Ihr könnt, wenn ihr wollt, sehr gerne Dinge mitschreiben, aber es gibt das Angebot, diese PowerPoint, die ich habe, die könnt ihr nach dem Seminar bekommen. Das heißt also, alles, was hier vorne dran steht, das könnte ich euch dann als PDF per E-Mail zuschicken. Man könnte das auch hier ausdrucken, wenn man das dann will. Das sind dann aber schon einige Seiten. Das könnten wir dann so machen, wer das haben will. Hinten auf dem Tisch habe ich ein bisschen Infomaterial mitgebracht. Da kann man sich gerne was wegnehmen. Und da liegen auch Karten von mir. Da steht meine E-Mail-Adresse. Und wer diese Präsentation haben möchte, der schreibt mir einfach nach morgen bloß eine kurze E-Mail, dass er darum bittet. Dann habe ich gleich die E-Mail-Adresse, kann darauf antworten, hängt den Anhang ran. Und dann kriegt das jeder, wer das haben möchte. Das heißt, ihr müsst jetzt das, was hier vorne steht, nicht mitschreiben. Wenn ihr euch das dann schicken lassen wollt, könnt ihr das also gerne so machen. Wir werfen als erstes einen Blick so ein bisschen auf die Gliederungspunkte, also das, was uns heute und morgen jetzt beschäftigen wird. Als erstes sprechen wir heute jetzt über ein paar Grundlagen. Warum machen wir ein Seminar für persönliche Evangelisation und warum überhaupt persönliche Evangelisation? Warum ist das wichtig? Das Zweite geht ein Stück weit um die Vorbereitung, ums Gebet. Dann reden wir über ein paar persönliche Voraussetzungen, so persönliche Dinge, Glaube, Motive, Kenntnisse, Gaben und persönlicher Stil, das hat also dann was mit Begabungen zu tun. Und dann schauen wir uns heute die ersten zwei Möglichkeiten von persönlicher Evangelisation an, nämlich einmal, wie wir unseren Glauben ansteckend leben. Ansteckend ist ja ein Wort, was dieser Tage sehr gebräuchlich ist. Kommen wir dann dazu. Und das Thema Beziehungen als Grundlage von Gesprächen. Zum Schluss gibt es dann noch so ein paar Tipps, wie man im Smalltalk, wenn man sich mit jemandem über alles Mögliche unterhält, gute Überleitungen machen kann, um vielleicht dann über den Glauben zu reden. Morgen wird es dann weitergehen, dass wir uns damit beschäftigen, wie kommen wir denn mit Menschen ins Gespräch? Das ist ja heute ganz schwierig oder sehr schwierig, weil viele da auch sehr ablehnend sind. Da schauen wir uns als erstes an, warum ist es so schwierig? Was sind die Gründe der Ablehnung? Wenn wir die verstehen, können wir entsprechend dann daraus lernen, wie müssen wir vorgehen. Und das ist dann der nächste Punkt. Ja, eine Strategie, man könnte auch sagen, ein Weg, ins Gespräch zu kommen. Und das sind dann die Unterpunkte, die Vorevangelisation, also dass wir zuhören. Erkläre ich dann morgen näher, was sich darunter verbirgt, muss ich jetzt vielleicht gar nicht alles. Vorhin sind so vier Schritte. Erhellen, aufdecken und bauen. Dann geht es natürlich auch darum, wenn wir mit jemandem ins Gespräch gekommen sind, wenn wir diese Schwierigkeiten überwunden haben, wie können wir denn dann das Evangelium erklären? Da tun wir uns ja auch an vielen Stellen schwer. Deswegen ist es, denke ich, gut, wir schauen uns das an. Wie gehen wir mit schwierigen Fragen um? Haben wir vielleicht alle schon mal erlebt, dass wir Fragen gestellt bekommen, wo man dann denkt, ach, was sage ich denn da gleich mal dazu? Dann noch ein Punkt, das Einladen zu Veranstaltungen. Auch das ist ja, dass man jemanden mitnimmt. Was sind da Dinge, die da wichtig sind? Und der letzte Schritt, und den wollen wir uns auch anschauen, wenn wir jemandem Glauben erklären können und derjenige ist offen, wie können wir ihm dann helfen, zum Glauben zu kommen, Christ zu werden? Und ja, das sind dann auch nochmal vier Schritte. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass wenn wir vielleicht mit jemandem in Kontakt kommen, in Gespräche kommen, ihm das Evangelium erklären können und derjenige dann sagt, na, was muss ich denn nun machen, um Christ zu werden? Und wenn wir uns dann am Kopf kratzen und sagen, na, da musst du mal den Pastor fragen, das ist dann ja nicht günstig. Weil das ist was, was jeder Christ kann, jemanden anderen anleiten und zu sagen, diese Schritte gehe ich mit dir. Ja, das wird uns beschäftigen. Fangen wir an mit ein paar Grundlagen, warum ein Seminar für persönliche Evangelisation. Ich möchte mal einsteigen mit einer Bitte an deine Fantasie. Stell dir doch bitte mal vor, ihr würdet hier in Spremberg Gemeindewachstum erleben. Es kämen Leute dazu, die Zahlen würden steigen, der Raum hier würde viel zu klein. Das wäre doch toll, oder? Also das ist doch etwas, was wir uns als Christen alle wünschen, dass Menschen zur Gemeinde dazukommen, dass wir mehr werden. Wie das aber oft mit Wunsch und Wirklichkeit so ist es auch hier. Die Realität sieht anders aus. Und ich vermute mal, ich muss euch das nicht erzählen, ihr werdet das vermutlich gerade genauso erleben, wie das an vielen anderen Stellen der Fall ist. Die Zahlen sinken. Es bleiben Leute weg. Das hat Konsequenzen. In der Folge fallen manche Stellen weg von Mitarbeitern. Es müssen sich Gemeinden zusammenschließen, damit es funktioniert. Woran liegt denn das nun aber, dass die Zahlen sinken, dass wir weniger werden? Ich denke, es gibt im Wesentlichen drei Gründe. Zum einen, ältere Gemeindeglieder sterben. Das war schon immer so und das ist auch jetzt so. Der zweite Grund, es bleiben einige weg. Das hat sich jetzt gerade in der Corona-Zeit nochmal verstärkt. Und ein dritter Punkt, es kommen kaum Menschen zum Glauben und werden Christen. Nun kann man sich resignieren, zurücklehnen und viele tun das auch und sagen, das ist halt der Lauf der Dinge, da kann man nichts machen. Das liegt ja nicht in unserer Hand. Ich weiß nicht, wie es euch dazu geht, aber ich finde das so nicht richtig. Denn das beruht auf einer falschen Annahme. Zumindest gegen den letzten der genannten Gründe, dass kaum Menschen zum Glauben kommen, könnten wir doch etwas tun, wenn wir die Ursachen dafür erkennen und beseitigen. Eine dieser Ursachen, die möchte ich mit einem Vergleich deutlich machen, damit wir das alle gut verstehen. In der kalten und dunklen Jahreszeit, die uns ja nun jetzt demnächst bevorsteht, da ist es ja meistens sehr ungemütlich draußen. Also wenn es regnet, der Wind weht und es kalt ist, dann ist es ja drinnen im Haus besonders schön. Machen wir es uns drin gemütlich, machen die Heizung an und wer hat einen Kamin oder den Ofen. Zum Rausgehen haben wir dann meistens gar keine so richtige Lust, weil da müssen wir dieses behagliche, schöne Umfeld verlassen. Und das tun wir dann nur, wenn es gar nicht vermeidbar ist, also wenn man zur Arbeit muss oder einen dringenden Einkauf oder einen Arzttermin hat. Und so ist das vielfach auch in den Gemeinden. Wir richten uns gemütlich ein und genießen die Vertrautheit. Zum Rausgehen in die raue Umgebung haben wir oft keine Lust und sehen vielleicht auch gar nicht die wirkliche Notwendigkeit. Weißt du, wo es auch schön und behaglich warm ist? In einer Thermoskanne. Wenn die Kanne voll mit warmem Tee oder Kaffee ist, dann ist es da drinnen herrlich warm. Und genauso sind heute viele Gemeinden. Und ich weiß nicht, vielleicht auch eure, keine Ahnung. Thermoskanngemeinden. Innen warm und nach außen dicht. Also anfänglich ist das ja in Ordnung. Also der Kaffee, der muss ja von der Küche zum Tisch. Und da muss die Kanne ordentlich zu sein, damit man nicht schweppert und dass der Kaffee nicht kalt wird. Aber wenn das dauerhaft so bleibt, dann ist es ein Problem. Warum? Diese Kanne macht uns das deutlich. Was passiert denn, wenn nie der Deckel aufgeschraubt wird? Nichts. Der Kaffee bleibt drin und niemand hat etwas davon, dass da warmer Kaffee drin ist. Ja, wir genießen die Behaglichkeit drin, oftmals in unseren Gemeinden. Wir sind gern dabei, aber wir drehen uns nur um uns selber. Es dringt nichts nach draußen und es kommt auch nichts von draußen rein. Und es gibt noch ein Problem, wenn die Thermoskanne nie aufgeschraubt wird. Dann dauert es gar nicht lang und dann wird der Kaffee kalt, geht langsam die Wärme verloren. Und kalten Kaffee, den will niemand haben. Der ist nicht genießbar. Also ich trinke nicht gern kalten Kaffee. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich denke, das ist ähnlich. Und leider ist es auch bei uns Christen so. Wenn wir uns nur um uns selber drehen und unter uns bleiben, dann will uns niemand mehr und dann braucht uns auch niemand mehr. Ist es nicht gerade das, was vielerorts erlebbar ist? Ich denke, viele Christen und ja vielleicht auch wir sind an vielen Stellen sprachlos. Wir wissen nicht, wie man mit Nichtchristen über den Glauben redet und wir tun es auch nicht. Wir sind sprachlos. Manche wollen es nicht, andere trauen sich nicht. Gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Vielfach leben wir unseren Glauben auch nicht öffentlich, sondern als Privatsache. Von unserem Glauben ist nichts zu sehen und nichts zu hören. Wir sind an vielen Stellen in der Gesellschaft unsichtbar. Und ich denke, wir brauchen da nicht nur auch von anderen zu reden, sondern müssen uns das auch selber fragen. Wie ist denn das bei uns? Wie ist das bei mir? Wenn man in der Bibel liest, für die ersten Christen war es ganz selbstverständlich, den Menschen um sich herum von Jesus zu erzählen. Ihnen den neu gewonnenen Glauben vorzustellen. Das ist heute leider überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Und man muss auch konstatieren, wenn wir heute den Menschen vom Glauben erzählen wollen, dann stehen wir vor ziemlich großen Herausforderungen. Denn in einer immer gottloser werdenden Welt ist es schwer, Menschen zu erreichen. Und dafür gibt's mehrere Gründe. Ein erstes, viele Menschen sind einfach nicht am Evangelium interessiert. Wer nicht glaubt, dass es eine schlechte Nachricht gibt, der hat auch kein Interesse an einer guten Nachricht, die die Bibel ja weitersagt. Und deshalb sind viele Menschen nicht bereit, uns Christen zuzuhören und sie kommen auch nicht in unsere Veranstaltung, auch nicht, wenn wir evangelistische Veranstaltungen machen und dazu einladen. Deshalb brauchen wir einen anderen Ansatz. Wir müssen versuchen, dass die gute Nachricht des Evangeliums in normale und alltägliche Situationen hineinzubringen. Ein zweiter Punkt, warum es heute so schwierig ist, ist, dass sich unsere Welt natürlich immer weiter verändert. Und wir erleben heute in besonderer Weise, dass Barrieren aufgerichtet werden gegenüber dem Evangelium. Zum Beispiel in der Form, dass moralische Absolutheitsaussagen, wie sie die Bibel ja ganz klar macht, wie sie Jesus macht, abgelehnt werden. Wir haben ja heute ein Wertesystem, was auf dem Relativismus basiert. Es werden moralische Werte preisgegeben und deswegen gibt es eine Ablehnung gegenüber solchen klaren Wahrheitsansprüchen, die in der Bibel gemacht werden, die Jesus macht. Das ist eine Barriere, die da ist. Außerdem ist eine Skepsis da gegenüber der Wahrheit, dem Wahrheitsbegriff. Es wird heute ja irgendwie alles in Frage gestellt, ob das historische Fakten sind oder vieles andere auch. Viele sind auch gleichgültig gegenüber der Wahrheit. Sie sind einfach mit dem, was sie für wahr halten, zufrieden. Da hören wir dann zum Beispiel solche Sätze wie: Schön, dass Sie an die Wahrheit glauben und diese für Sie funktioniert, aber für mich nicht, mir bedeutet das nichts. Für Sie oder für dich mag das wahr sein, aber nicht für mich. Weiß nicht, ob du sowas schon mal gehört hast. Ich habe das schon mal von einem guten Freund so ähnlich gehört. Komm du mit deinem, wenn du das glaubst, ist es okay, aber das ist nicht für mich die Wahrheit. Ja, ein dritter Punkt, warum es schwierig ist, dass wir eine zunehmende Intoleranz erleben gegenüber denen, die eine absolute Wahrheit vertreten und an diese glauben. Wir erleben das ja, wenn wir das tun, dass wir für arrogant gehalten werden, dass uns vorgeworfen wird, uns für besserer als andere zu halten, dass wir als intolerant angesehen werden gegenüber anderen Glaubensrichtungen. Und aus all diesen Gründen, da ergeben sich ja viele Fragen. Wie geht denn das nun, dass ich mit anderen Menschen über den Glauben ins Gespräch komme? Wie komme ich denn überhaupt an Menschen ran, wenn die gar nichts hören wollen? Mancher sagt vielleicht auch, naja, mir liegt das eigentlich auch gar nicht so richtig. Ich habe eigentlich nicht so die richtigen Begabungen. Es ist Unsicherheit da. Wie begegnen wir den Herausforderungen unserer Zeit? Wie können wir unseren Glauben so leben, dass er sichtbar und vielleicht sogar ansteckend wird? Wie bekommen wir es hin, mit den Leuten in unserem Ort, auf der Arbeit oder den Nachbarn ins Gespräch zu kommen, dass sie offen werden und sich vielleicht auch mal zu einer Veranstaltung einladen lassen? Auch eine Frage ist, wie entdecke ich denn meine eigenen Begabungen, die mir dabei helfen können und wie kann ich sie sinnvoll einsetzen? Dieses Seminar, das will versuchen, auf diese Fragen Antworten zu geben. Es will anleiten zu einem missionarischen Lebensstil. Es will uns befähigen, mündige und sprachfähige Christen zu sein, dass wir mutig auf andere Menschen zugehen können, die Jesus noch nicht kennen. Dabei ist eins wichtig, persönliche Evangelisation, das ist keine Methode, sondern das ist etwas, was eigentlich zum Leben von uns Christen dazugehören sollte. Das ist ein Lebensstil, etwas, was unseren Alltag prägt. Warum nun überhaupt persönliche Evangelisation? Es gibt da ja auch immer wieder Unsicherheit, sollen wir überhaupt evangelisieren? Ist es nötig? Müssen wir das? Oder ist es freiwillig? Und daran schließt sich die Frage an, muss ich das tun? Oder ist es nicht Sache der Hauptamtlichen? Also wenn es um das Thema Evangelisation geht, dann schließen sich viele Christen selber häufig aus und sagen, um anderen das Evangelium zu sagen, da gibt es doch die Pfarrer und Evangelisten und Diakone, das ist ja deren Job. Dafür werden die ja sogar bezahlt. Das ist ja nicht meine Sache. Das stimmt natürlich. Es ist Aufgabe und Auftrag der Evangelisten und Pfarrer, das Evangelium weiterzusagen. Dafür gibt es jetzt uns als Evangelisationsteam, dafür habt ihr hier einen Pastor. Und dafür gibt es auch die öffentliche Evangelisation, die sich als Veranstaltung an die Öffentlichkeit wendet. Aber damit ist das Thema Evangelisation nicht erschöpfend erledigt. Neben der öffentlichen Evangelisation gibt es eben die persönliche Evangelisation des Einzelnen. Also im persönlichen Kontakt und Gespräch von Mensch zu Mensch im näheren Umfeld. Jesus selber hat die Frage nach Evangelisation allgemein, aber auch nach persönlicher Evangelisation beantwortet, noch bevor sie irgendjemand stellen konnte. Ich denke, ihr wisst das, vor seiner Himmelfahrt, da hat er allen seinen Jüngern und Nachfolgern einen Auftrag gegeben. Und von diesem Auftrag hat er niemanden ausgenommen und gesagt, der oder die müssen das nicht. Seit reichlich 2000 Jahren lautet der Auftrag für alle Christen, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge. Diesen Auftrag hat Jesus höchstpersönlich uns allen gegeben. Ist es aufgefallen? Jesus hat nicht gesagt, bleibt gemütlich sitzen. Vielmehr ruft er uns dazu auf, kommt in Bewegung, geht hinaus, bringt allen Menschen die rettende Botschaft, bezeugt mich, seid meine Zeugen in dieser Welt. Deshalb hat er ja auch noch gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Senden heißt ja in Bewegung kommen. Nun ist dieses Hinausgehen ja irgendwie so ein bisschen grundsätzlich erfüllt. Wir sind ja als Christen an allen möglichen Stellen in dieser Welt. In der Schule, in den Betrieben, im Sportverein, in den Medien, in der Nachbarschaft, unter Freunden, an vielen anderen Stellen. Die Frage ist aber, sind wir dort auch als Christen? Viele haben Probleme, denke ich, mit dem zweiten Teil des Missionsbefehls. Bezeugt das Evangelium allen Menschen, seid meine Zeugen. der Missionsbefehl, der erschöpft sich ja nicht darin, dass wir einfach als Christen nur da sind. Wir sind als Christen Jünger von Jesus. Wir haben einen Herrn. Und deshalb sind wir dienstverpflichtete Leute. Also ich möchte es auch so klar sagen. Wir können uns das nicht heraussuchen, ob wir das wollen oder nicht. Das ist gar nicht so sehr von unserer Meinung abhängig. Evangelisation ist Auftrag von Jesus. Das gilt jeder Gemeinde und das gilt jedem Christen. Das ist unser aller Aufgabe, auch deine, die rettende Botschaft von Jesus auf ganz verschiedene Weise weiterzugeben. Jeder Christ soll in dem Umfeld, wo er lebt, mit seinem Verhalten, mit seinem Leben, mit seinem Tun, mit seinem Reden, ein Zeuge für Jesus sein. Gott möchte, dass wir als Christen Einfluss auf unsere Gesellschaft und die Menschen nehmen. Wir sollen mit unserem Leben und auch mit unserem Reden auf ihn hinweisen und damit etwas in unserem Umfeld bewirken. Persönliche Evangelisation ist also nötig, weil Jesus möchte, dass du an deinem Platz durch dein Leben zeigst und mit deinem Mund erzählst, was es heißt, an Jesus Christus zu glauben, was es mit sich bringt. Wir haben von Jesus den Missionsbefehl erhalten, wir haben deshalb einen Auftrag zu erledigen. Das gilt jedem Christen. Wir sind als Jünger dienstverpflichtete Leute. Wir tun das nicht, weil wir gerade nichts Besseres zu tun haben oder weil wir Langeweile haben. Wir haben eine Bringschuld gegenüber dieser Welt. Wir haben das Evangelium bekommen und sollen es nun weitergeben. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Jesus möchte sie gewinnen und um sie für seine Ewigkeit, um sie dahin zu bringen. Und dazu möchte er uns alle als seine quasi Außendienstmitarbeiter, als sein Bodenpersonal einsetzen und gebrauchen. Wir sind so gewissermaßen als Multiplikatoren vorgesehen. Außerdem ist persönliche Evangelisation auch gerade in Vorbereitung von Evangelisationsveranstaltungen, also von öffentlicher Evangelisation, elementar notwendig, weil sie den Weg ebnet, dass Menschen, die noch keine Christen sind, dann auch die Veranstaltungen besuchen. Das liegt daran, dass sich die allermeisten nur dann einladen lassen, wenn sie durch persönliche Evangelisation schon Kontakt zu Christen haben, dadurch neugierig geworden sind, vielleicht ins Gespräch gekommen sind und nun mehr erfahren wollen. Der bekannte Evangelist Charles Finney, der hat Folgendes gesagt: Wir müssen uns klar sein, dass Erweckungen, wie jedes andere Geschehen, durch geeignete Mittel und Maßnahmen herbeigeführt werden können. Wir alle sollten erkennen, dass menschliche Mitwirkung für eine Erweckung ebenso unerlässlich ist wie das göttliche Eingreifen. Also es ist gut und richtig, dass wir um Erweckung beten, und ums Gebet geht es gleich, aber wir können uns da nicht zurücklehnen und sagen, der Herr macht das schon, wenn er es für richtig hält. Sondern es ist auch nötig, und dazu hat der Herr uns beauftragt, dass wir unseren Teil dazu beitragen. Kommen wir zum zweiten Punkt, Vorbereitung von Evangelisation. Wenn ich mir das jetzt innerlich so auf die Agenda setze und sage, jawohl, ich möchte diesen Auftrag erfüllen, ich möchte das in die Tat umsetzen, es ist mir wichtig oder es wird mir gerade wichtig, dann ist es gut und richtig, sich innerlich und auch äußerlich darauf vorzubereiten. Dazu dient ja auch dieses Seminar. Ein Vergleich dazu, ein Sportler, zum Beispiel ein Läufer, der kann nicht einfach losrennen. Da muss ich vorbereiten. Er braucht die richtige Sportkleidung. Er muss genug gegessen und getrunken haben. Er muss die Regeln kennen. Er könnte grundsätzlich auch unvorbereitet losrennen, aber da würde nichts allzu Sinnvolles rauskommen. Er würde kein gutes Ergebnis erzielen oder vielleicht gar nicht erst ankommen. Und deshalb ist es wichtig, sich auch vorzubereiten und sich klar zu machen, was braucht es denn? Und da ist eben ein ganz wesentlicher Punkt das Gebet. Am Anfang aller evangelistischer Bemühungen steht das Gebet. Es ist die grundlegende Voraussetzung für jede Form der Evangelisation. Gebet ist bei Evangelisation nicht Zusatz, etwas, was wir auch mal machen können, sondern es ist Grundsatz. Damit geht es los. Das hat eine ganz große Logik. Evangelisation geschieht ja für Jesus und mit ihm. Und da ist es natürlich unerlässlich, dass wir ganz eng mit ihm verbunden sind. Dass wir ihm im Gebet alles hinlegen, was uns bewegt. Jesus hat gesagt, dass wir in ihm bleiben sollen, dass wir ganz fest mit ihm verbunden sein sollen. Und er hat das auch begründet, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich denke, ihr kennt das, das war mit Weinstock. Und deswegen ist der direkte Draht zu Jesus im Gebet, im Zusammenhang mit Evangelisation, existenziell notwendig. Wenn wir das geringschätzen oder ganz weglassen, dann werden wir bei unseren Bemühungen keinen Erfolg haben. Denn Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ist natürlich die Frage, wenn wir uns auf Evangelisation vorbereiten im Gebet, was sind denn da noch Dinge, um die wir Jesus bitten können? Vielleicht können wir das mal so ein bisschen zusammentragen. Was sind konkrete Anliegen oder Dinge, die wir dem Herrn da hinlegen können oder bringen können im Gebet? Vielleicht können wir es mal zusammentragen. Wer einen Gedanken hat, einfach mal sagen. Genau. Der Paulus schreibt das mal wunderbar im Kolosserbrief, dass der Herr uns eine offene Tür schenkt. Und das meint ja Gelegenheiten. Dass der Herr Gelegenheiten schenkt, Gesprächsmöglichkeiten, um ins Gespräch zu kommen. Genau. Genau. Das ist auch ein gutes und wichtiges Gebetsanliegen, dass wenn eine Situation ist, wo ich mit jemandem ins Gespräch komme, dass ich dann die richtigen Worte habe, dass der Heilige Geist mir das gibt an Gedanken, an Worten, was dort jetzt gerade nötig ist und was der andere gerade braucht und was dem Gespräch dient. Genau. Also, dass derjenige innerlich vorbereitet ist. Genau, das kann der Herr ja schenken, dass Offenheit da ist. Ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen uns ja immer auch klar sein, wenn wir Menschen von Jesus erzählen wollen, dann gibt es ja immer jemanden, der da was dagegen hat. Der Feind. Und der versucht ja mit allen Mitteln gerade das zu verhindern, dass es zum Gespräch kommt, dass der andere offen ist. Sagt ja auch der Paulus, wir kämpfen nicht gegen Irdische, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, die sind da unsere Gegenspieler. Deswegen ist es ja ganz entscheidend, auch dafür zu beten, dass diese weichen müssen. Kann man ganz konkret für einen Menschen beten, dass der offen wird und dass er nicht vom Feind jetzt abgehalten wird. Wir handhaben das zum Beispiel so, wir haben ja ein großes Evangelisationszelt und diese Veranstaltungen sind natürlich auch immer sehr umkämpft, weil der Feind will es ja verhindern, dass Menschen ins Zelt kommen und dass sie womöglich ihm entrissen werden dort. Und deswegen beten wir da immer drüber, dass der Herr seine Engel um dieses Zelt stellt und dass er die Mächte der Finsternis vertreibt, dass sie dort keine Macht haben an dieser Stelle. Und auch das können wir beten, dass ein Gespräch einfach in einer Atmosphäre stattfinden kann, wo der Feind keinen Fuß in die Tür kriegt, sondern wo Offenheit da ist. Was mir noch so ein schöner Vergleich ist, ich komme ja nun aus dem Handwerk, und habe nun viel mit Werkzeugen gearbeitet. Und das ist mir mal so deutlich geworden, wo bei der Berufung des Paulus, wo Gott sagt zu dem Hananias, er ist mein ausersehenes Werkzeug. Und das ist mir so ein schönes Bild geworden, dass wir uns, also gerade, dass wir beten können, Herr, ich stelle mich dir als Werkzeug zur Verfügung. Handle du mit mir. Das Schöne an, das ist, finde ich, ein herrliches Bild. Ein Werkzeug, das kann ja von sich aus nichts tun. Das liegt auf der Werkbank. Es muss jemand in die Hand nehmen und damit arbeiten. Und das ist mir so ein schönes Bild geworden. Wir handeln ja nicht aus eigener Kraft, sondern der Herr ist es, der mit uns arbeitet. Und wenn man sagt, Herr, so wie ich bin, mit den Begabungen, die ich habe, stelle ich mich dir zur Verfügung. Nimm du mich in die Hand, führe du mich. Und mach was Gutes draus. Stell mich dir zur Verfügung, setz mich so ein, wie du mich gebrauchen willst. finde ich ein ganz, für mich selber auch ein wunderbares Bild, mich immer wieder auch dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Hier bin ich, Herr, du bist der, der macht. Das denke ich auch noch ein wichtiger Punkt. So, das kennen wir ja alle, dass es Berührungsängste gibt, dass da vielleicht eine Mutlosigkeit da ist. Das kann der Herr wegnehmen, dass er einen großen Freimut schenkt. Wir haben ja nichts, wofür wir uns schämen müssen, was wir weitergeben müssen. Es ist eine rettende Botschaft, die beste überhaupt. Und wir sind da manchmal ja so verschämt und trauen uns nicht so richtig. Aber das kann der Herr schenken, dass wir da innerlich so klar sind und so einen Freimut haben. Also Freiheit und Mut, das Wort Freimut gefällt mir so ein bisschen, weil da eben diese zwei Dinge drin stecken. Einmal frei zu sein, das frei herauszusagen und eben auch mutig zu sein. Wir haben eine gute Botschaft, die können wir sagen, dafür müssen wir uns nicht schämen. Ja, und ich denke, es ist mir jetzt zum Beispiel auch sehr wichtig, sich immer wieder auch unter den Willen des Herrn zu stellen. Herr, dein Wille geschehe. Also du bist der und weißt, für wen ich jetzt bete und ich wünsche mir, dass da eine Gesprächsmöglichkeit ist, Herr, aber dein Wille geschehe. Herr, und so wie du es willst, so soll es sein. Also das ist, denke ich, auch noch ein Punkt. Ja, könnte man vielleicht noch manches ergänzen, aber ich denke, die wichtigsten Sachen haben wir auch genannt. Ich denke, das ist ganz wichtig. Auch wenn wir jetzt so an diesem Wochenende drüber nachdenken, dass man dann vielleicht noch mal zu Hause in der Stille ins Gebet geht und sagt, Herr, wo willst du gerne, dass ich, wo sind Möglichkeiten für mich, wo sind vielleicht auch aufgrund meiner Begabungen, da reden wir dann jetzt gleich noch davon, Möglichkeiten oder wo bietet sich's für mich an? Zeig du mir das auch, mach's mir deutlich. Ich will mich gerne dir zur Verfügung stellen, Herr, und setz mich ein. Ja, gucken wir uns kurz persönliche Voraussetzungen an. Das sind vielleicht auch manche Dinge, sagt der eine oder andere vielleicht, ja, ist eigentlich selbstverständlich. Ich denke trotzdem, dass es vielleicht gut ist, mal kurz drauf zu gucken. Als erstes der Glaube. Es ist natürlich eins klar, wenn wir weitergeben wollen, den rettenden Glauben von Jesus, dann ist es natürlich die Grundvoraussetzung, selber ein wirklicher Nachfolger Jesus zu sein, bekehrt zu sein, wiedergeboren zu sein zum neuen Leben. Das ist die Grundvoraussetzung. Also nur was ich selber habe, kann ich ja weitergeben. Also so wie ein Blinder nicht von der Farbe erzählen kann, so können wir nicht zu Jesus einladen, wenn wir selber diese Einladung noch nicht ganz klar angenommen haben und diesen Schritt gegangen sind. Das ist elementare Grundvoraussetzung. Entscheidendes Merkmal, und daran wird es dann, denke ich, auch schon ein Stück deutlich, ist ja, ob ich die Liebe zum Nächsten habe und praktiziere. Also die Liebe zum Nächsten, die wird ja in der Bibel von Jesus als Zusammenfassung aller Gebote bezeichnet. Und diese ist das Merkmal von Christen, die eng mit Jesus verbunden sind. Nun ist ja so, diese Liebe zu den Mitmenschen, die können wir ja nicht selber in uns erzeugen. Es gibt Menschen, die können wir nicht leiden. Gegen manche haben wir vielleicht sogar Abneigung. Wenn wir nun aber persönlich das Evangelium weitergeben wollen, dann ist diese Liebe zum Nächsten ja aber gerade die Triebfeder. Weil gerade durch diese Liebe ist uns ja das Schicksal des anderen nicht egal, dass der andere ohne Jesus verloren geht. Gerade diese Liebe, die wir als wiedergeborene Christen haben, ist ja die, die uns dazu antreibt, zu sagen, ich möchte den oder ich kann das nicht mit ansehen, dass der verloren geht. Ich muss ja was unternehmen, ich will dem von Jesus erzählen. Ja, diese Liebe ist die Voraussetzung. Wir brauchen sie und wir bekommen sie, wenn wir sie nicht selber in uns erzeugen können, ist das eigentlich klar. Wir bekommen sie nur durch eine ganz enge Verbindung zu Jesus. Er selber ist ja die personifizierte Liebe. Jesus hat uns das ja vorgelebt, was wirkliche Nächstenliebe ist. Eben auch denen mit Liebe zu begegnen, die vielleicht meine Feinde sind oder die ich eigentlich nicht ausstehen kann. Wenn wir aber ganz eng mit Jesus verbunden sind, er durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt, in uns drin ist, und dann erfüllt uns diese Liebe von Jesus, ergibt sie uns. Das ist auch was, worum ich immer wieder bete, weil mir das auch schwerfällt, diese Liebe, diese rettende Liebe zu allen Menschen zu haben, weil es auch welche gibt, über die ärgere ich mich, über die bin ich auch manchmal zornig. Und gerade da bete ich immer wieder drum, dass der Herr mir diese Liebe schenkt. Aber dazu ist es eben notwendig, dass er selber im Heiligen Geist in uns drin wohnt. Nur dann kann er uns diese Liebe zum Nächsten geben, sodass da uns nicht egal ist und dass uns das antreibt. Also deswegen ist es Grundvoraussetzung, den Heiligen Geist zu haben durch eine Neugeburt, weil wir den einfach unmittelbar und unbedingt brauchen, um das Evangelium weitergeben zu können. Nur was wir selber haben, können wir weitergeben. Ja, Motive. Ich denke auch, das ist, wir haben ja jetzt schon über Gründe gesprochen, warum wir oder warum es notwendig ist, warum persönliche Evangelisation auch dran ist. Trotzdem denke ich, ist es auch immer wieder gut, sich da auch zu prüfen. Habe ich die richtige Motivation? Was ist mein Ansporn? Wie ist meine Herzenshaltung? Vielleicht, und deswegen spreche ich das an, es gibt da immer mal auch wieder unter Christen so den Gedanken, und es ist kein guter Gedanke, dass es um gute Werke geht. Das ist ja was irgendwie immer so ein bisschen in uns drinsteckt, wo wir sagen, ja, ich muss schon auch ein paar gute Werke tun. Mancher will damit vielleicht sein Gewissen vor Gott beruhigen. Und das wäre nicht gut. Das wäre eine falsche Motivation. Und falsche Motive verhindern gelingende Evangelisation. Richtig wären dagegen folgende Motive und Beweggründe. Zum einen, das haben wir jetzt schon angesprochen, dass ich so eine innere Unruhe habe, weil so viele Menschen Jesus noch nicht kennen. Dass mir das keine Ruhe lässt, dass ich da nicht einfach drüber weggehen kann und sagen, ist mir doch egal, wenn die das nicht wissen. Sondern dass mich das umtreibt. Ich kann das nicht, das kann es doch nicht geben. Die gehen verloren. Irgendjemand muss denen doch das Evangelium sagen. Dann mache ich es halt. Also dass uns das nicht egal ist, die Verlorenheit der Menschen. Und das ist ja so eine große Not, wenn wir uns das mal überlegen. Alle Menschen, die nicht in unsere Kirchen kommen, die keine Christen sind, die werden nach den Worten von Jesus verloren gehen. Das ist ja wirklich furchtbar. Und ja, das kann uns eigentlich nicht egal sein. Also so diese Unruhe zu sagen, wir haben hier einen Auftrag, weil das einfach so wichtig ist, dass die davon hören, dass die gerettet werden. Ein zweiter Punkt, ja, also so eine heilige Unruhe habe ich es mal genannt. Also das ist ja uns, das ist ja was der Heilige Geist in uns verursacht oder bewirkt, dass wir da keine Ruhe drüber haben und nicht darüber ruhig schlafen können. Ja, das habe ich schon gesagt, dass wir einfach eine Liebe zum Nächsten haben, dass der andere uns so wichtig ist, dass ich sage, ist vielleicht mein Freund, ich möchte dem gerne das weitergeben, was ich habe. Dann so ein Brennen, da kommen wir dann auch noch heute drauf, dass wir, wenn man so richtig für Jesus brennt, dann kann man das eigentlich nicht so richtig für sich behalten, sondern dann muss man das irgendwie weitergeben. Das wäre ein gutes Motiv. Und natürlich ist es auch ein gutes Motiv zu sagen, Jesus hat uns einen Auftrag gegeben und den möchte ich ernst nehmen. Ich bin sein Nachfolger und das möchte ich konsequent tun. Und zu dieser Nachfolge gehört, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und wir haben mit unserem Glauben einen Schatz. Das ist ja was Wunderbares. Und wenn man das begreift, dass man dann einfach auch zu der Einstellung kommt und als Motiv hat, das möchte ich einfach teilen, das möchte ich nicht für mich behalten, sondern von dem Guten, was ich habe, möchte ich weitergeben. Ja, richtige Motivation kommt aus den richtigen Motiven. Und ich denke, das ist auch gut, sich da selbst zu prüfen und sich darüber klar zu sein. Kenntnisse. Das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt mit dieses Seminar machen. Wenn wir anderen von unserem Glauben erzählen wollen, dann geht es logischerweise nur, wenn wir selber die Grundlagen unseres Glaubens, also den Kern der Botschaft, selber gut verstanden haben. Also nur dann können wir es ja weitergeben und erklären. Das ist logisch. Was ich selber noch nicht so gut verstanden habe, das kann ich einem anderen ja nicht plausibel erklären. Deswegen müssen wir den entscheidenden Zusammenhang, um den es vorrangig geht, wenn wir anderen von Jesus erzählen, Sünde, verloren sein durch die Sünde, stellvertretendes Opfer von Jesus, Annahme im Glauben, Rettung. Diesen groben Zusammenhang, den müssen wir verstanden haben und den müssen wir erklären können. Da kommen wir dann noch morgen drauf, wie wir das dann genau machen. Aber das ist wichtig, dass wir das selber auch geordnet ein Stück weit im Kopf haben und diesen Kern, die Essenz des Evangeliums so haben, dass wir es auch wiedergeben können. Vielleicht ist es dazu auch notwendig, dass man sich das eine oder andere auch selber mal noch aneignet, um selber gut zu verstehen. Ja, damit werden wir uns, habe ich schon gesagt, noch beschäftigen. Kommen wir zu dem Punkt Gaben. Es gibt sicher einige Christen, und vielleicht gehörst du dazu, die haben einen ganz lebendigen Glauben und wollen auch anderen Menschen gerne von Jesus erzählen. Aber sie haben totale Zweifel, ob sie das können. Sie halten sich für zu unbegabt, für zu wenig redegewandt, einfach für zu wenig geeignet. Und dann lässt man es eben ganz bleiben. Also das ist ja so eine Ausrede, die wir auch gerne benutzen. Ich nehme mich da gerne mit rein, zu sagen, ich kann das eigentlich gar nicht so gut. Das müssen andere machen, da bin ich leider nicht so begabt. Ich denke, wir benutzen das manchmal auch als Ausrede für uns selber. Ich kann es nicht und da muss ich es dann auch nicht. Aber das stimmt nicht. Es stimmt nicht, dass du super begabt sein musst, um von dieser Hoffnung, die wir als Christen haben, etwas weitergeben zu können. Niemand von uns, kann ich so klar sagen, ist dafür zu unbegabt. Niemand von uns muss erst wie Lutz Schäufler oder Theo Lehmann werden, um die Dinge mit spitzer Zunge und in geschliffenen Sätzen sagen zu können. Der Auftrag von Jesus, die gute Nachricht zu verbreiten, der gilt dir so, wie du bist. Das gilt nicht nur den Pfarrern und den Evangelisten, sondern jedem Christen. Also dir ganz gleich, welche Begabungen du hast, wie deine Persönlichkeit ist. Du kannst es mit den Gaben, die du hast. Um andere Menschen zu erreichen, da müssen wir auch nicht als Christen irgendwie erst noch anders werden, uns irgendwie verändern. Das wäre ja dann aufgesetzt und unnatürlich und gar nicht authentisch. Jeder kann so bleiben, wie er ist. Gott hat sich ja was dabei gedacht, als er jeden von uns mit einer anderen Persönlichkeit geschaffen hat. Du hast von ihm deine Persönlichkeit als Geschenk bekommen und Gott möchte, dass du ja einerseits dich darüber freust und andererseits deine individuelle Persönlichkeit einsetzt, um Menschen in deinem Umfeld für Jesus zu gewinnen. Und das Gute ist, und das wird eben an dem Werkzeugvergleich deutlich, Gott kann was draus machen. Er ist ja der Handelnde. Bestimmte Begabungen sind also keine Voraussetzung. Auch deshalb nicht, weil es ganz viele Möglichkeiten persönlicher Evangelisation gibt. Trotzdem ist es nicht von Schaden, sich mal drüber, auch am Anfang, wenn man sich über Evangelisation Gedanken macht, Gedanken zu machen, was sind denn meine Begabungen und was nicht? Was ist mein persönlicher Stil? Also das Wort Stil, das kennen wir ja zum Beispiel von Kleidungsstil, dass wir jemand sagen, derjenige hat einen sportlichen Stil oder einen schicken Stil. Damit bringen wir ja zum Ausdruck, was denjenigen, also an seiner Kleidung besonders kennzeichnet, wie er meistens auftritt und erkennbar ist. Das macht aber auch, oder ist dabei ist auch klar, jemand, der zum Beispiel einen sportlichen Stil hat, der ist nicht immer sportlich gekleidet, sondern wenn er zu einer Hochzeit geht, wird er festlich gekleidet sein. Das heißt, das Wort Stil macht einfach deutlich, was kennzeichnet einen Menschen vordergründig, nicht ausschließlich, sondern was ist so das Prägende, das Hauptsächliche. Und so ist es auch bei uns. Wir haben alle ein unterschiedliches Wesen. Und es gibt so unterschiedliche Stilarten, also Dinge, die uns besonders prägen. Und Da möchte ich jetzt 6 verschiedene solche Stilarten vorstellen und möchte ich einfach mal bitten, versuchen herauszufinden, wo du dazugehörst. Irgendwo wirst du dich mit Sicherheit einsortieren. Wobei es auch gut sein kann, dass du nicht an einer bestimmten Stelle nur bist, sondern dass du dich vielleicht auch bei 2 dieser Stilarten wiederfindest. Das ist zum Beispiel bei mir so, erzähle ich euch dann gleich. Die stelle ich euch jetzt vor und ja, dann wollen wir kurz auch drüber reden und vielleicht kann der eine oder andere dann auch mal sagen, wie er sich selber so selbst reflektiert. Das ist übrigens was, das mir persönlich wichtig geworden ist, als ich aus der Tischlerei dann hineingekommen bin in diesen Dienst des Evangelisten. Da habe ich auch ein Seminar besucht und da war über Seelsorge und da war ein Teil Selbstwahrnehmung. Also sich selbst einzuschätzen, wie ist denn mein Wesen? Sich selbst zu reflektieren. Das ist, denke ich, eine große Hilfe, sich mal selber klar zu werden, wie bin ich denn? Und selber zu erkennen, wo sind Stärken von mir, wo sind Schwächen, wo sind vielleicht auch Potenziale, an denen ich arbeiten kann, die ich entwickeln kann. Und ja, deswegen machen wir das jetzt mal. Der erste Stil ist der direkte Stil. Ich sage immer auch ein Beispiel, meistens sind es drastische Beispiele, aber da verstehen wir es gut. Den direkten Stil, den finden wir in der Bibel, zum Beispiel bei Petrus. Der Petrus, der steht vor 1000 Menschen in Jerusalem und haut denen die Wahrheit um die Ohren, dass es nur so knallt. So eine Predigt würde sich heute kaum noch jemand erlauben. Der Petrus sagt den Leuten schonungslos ins Gesicht, ihr seid Mörder, ihr habt Jesus umgebracht, deshalb kriegt er echte Schwierigkeiten. Und genau das war die Persönlichkeit des Petrus. Kennen wir ja, es gibt ja viele Begebenheiten, der lebte schon immer mit kräftigen Sprüchen und nach dem Motto, alles oder nichts. Und manchmal war er auch mit Reden schneller als mit Denken. Da habe ich mit ihm was gemeinsam, das hat mich auch sehr geprägt, hat mir meine Mutti manchmal gesagt, in meiner Jugendzeit vorgebrauchtes Mundwerks Gehirn einschalten. Da war auch der Fall, da war das Reden schneller wie das Denken. Aber Gott gebraucht genau diesen direkten Stil von dem Petrus, in dieser Situation, die uns in der Apostelgeschichte 2 geschildert wird, um 3000 Menschen in seine Nachfolge zu rufen. Genau das hat es dort gebraucht. Wer diesen Stil bei sich entdeckt, der ist von seinem Charakter ja, eher zuversichtlich, bestimmt und sehr konkret. Eine Gefahr ist bei diesem Stil, dass man aufpassen muss, wenn man so sehr direkt ist, dass man taktvoll bleibt. Dass man ja die Dinge trotzdem in Liebe sagt und ja bei aller Klarheit und Deutlichkeit doch auch irgendwo Gesprächsbereitschaft signalisiert und dass das nie zu brachial ist, also dass es nie in die Holzhammermethode übergeht. Ein zweites, der intellektuelle Stil. Den finden wir in der Bibel beim Paulus. Da war ja ein sehr gelehrter Mann. Der Apostelgeschichte 17, da wird uns das berichtet, wie er zur intellektuellen Elite von Athen spricht, einer Gruppe von Philosophen. Wenn dort der Petrus mit seiner direkten Art gepredigt hätte, der hätte dort als Fischer Schiffbruch erlitten. Da wäre mit seiner Art dort, hätte der nicht landen können. Und gerade deshalb setzt Gott an dieser Stelle den hochgebildeten Paulus mit seinem intellektuellen Stil ein. Und ihr kennt sicher die Begebenheit, er hat ja dort, der Paulus, im Supermarkt der Gottheiten diesen einen Sockel, diesen Göttersockel gesehen, wo kein Gott oben drauf stand. Da stand oben, also auf dem Sockel, nichts drauf und unten stand dran dem unbekannten Gott. Und das greift der Paulus auf, holt sie dort ab, wo sie sind und er argumentiert dann ganz logisch und sachlich und kommt von dem unbekannten Gott, der den ja schon bekannt war, weil sie dort so eine Statue hat, also diesen Sockel hatten ohne Statue. Und von da kommt er und erklärt den Wert dieser unbekannte Gott nun ist und redet vom auferstandenen Jesus. Ja, der intellektuelle Stil. Wer diesen bei sich entdeckt, der ist eher so wissbegierig, analytisch, logisch in der Argumentation, in der Erklärweise. Aufpassen muss man mit diesem Stil, dass man ja nicht nur hochgeistige Fragen beantwortet, logische Zusammenhänge erklärt, sondern dass man eben auch das Evangelium weiter sagt. Und nicht nur Fach- oder Sachfragen bearbeitet. Außerdem besteht bei diesem Stil so ein bisschen die Gefahr, ja, streitsüchtig zu wirken oder oberlehrerhaft, wenn man Dinge gut erklären kann, logisch sein, sehr logisch erklärt. Ein drittes, der zeugnishafte Stil. Im Johannes 9, da wird uns von dem, die Geschichte von dem blinden Mann ist uns da aufgeschrieben worden. Da wurde von Jesus geheilt und dann wurde er von den Obersten zum Verhör vorgeladen. Die wollen von ihm wissen, wie es dazu gekommen ist, dass er jetzt wieder sehen kann. Der Blinde, der argumentiert da nicht irgendwie, erklärt da nicht irgendeinen Zusammenhang, der diskutiert auch nicht. Der erzählt einfach, er gibt Zeugnis von dem, was er erlebt hat, was Jesus für ihn getan hat. Und da sagt er, nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Der erzählt einfach, was gewesen ist. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist ja nun eigentlich was, was wir doch irgendwo alle können. Mal erzählen, wie Gott in unserem Leben gehandelt und gewirkt hat. Das kann übrigens auch gut sein, das mal aufzuschreiben. Zum einen kann man es dann nicht so vergessen und zum zweiten, was man mal aufgeschrieben hat, kann man häufig dann auch besser mal wiedergeben. Man kann es mal wieder durchlesen und kann es dann besser erklären, Auskunft darüber geben. Im Grunde kann das jeder, aber manchen liegt das eben ganz besonders, zu erzählen, wie habe ich Jesus in meinem Leben erlebt. Ja, Christen mit diesem Stil haben eine klare Kommunikation, sind gute Erzähler, häufig auch gute Zuhörer. Wichtig ist dabei aber, wer diesen Stil hat, sich immer wieder auch die Frage zu stellen, haben die Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit den Anliegen, die mein Gesprächspartner vielleicht hat, mit seiner Lebenswirklichkeit etwas zu tun? Also, es muss ja in die Situation passen, dass ich dem was erzähle, was dann ihm vielleicht hilft in seiner Situation. Es geht ja nicht nur darum, einfach jetzt irgendwas von mir zu erzählen, was mit dem, was dem vielleicht gar nichts zu tun hat und auch dem Gespräch nicht dient. Also, da gilt erst zuhören, was der andere, wo er vielleicht steht, und dann in Verbindung damit etwas erzählen, was ich vielleicht erlebt habe. Der vierte Stil, der beziehungsorientierte Stil. Im Lukas-Evangelium im 5. Kapitel, da lesen wir, wie der Levi gerade zum Glauben gekommen ist. Und wie ihm anschließend bewusst wird, dass seine ganzen Kollegen und Freunde Jesus noch nicht kennen. Und da er kein großer Redner ist, was macht er? Er veranstaltet einfach ein Fest, eine Party, lädt seine Freunde und Kollegen ein und lädt Jesus ein, bringt die also zusammen. Und ich denke, dass gerade dieser Stil heute besonders gefördert werden muss. In einer Zeit, wo Beziehungen es ganz schwer haben, immer schwächer werden durch Smartphone, Computer, aber auch durch Kontaktbeschränkungen und dergleichen, da wächst natürlich auch die Sehnsucht von uns Menschen nach Beziehungen. Wir brauchen ja als Menschen Beziehungen. Wir sind ja als Beziehungswesen geschaffen. Das ist ja in uns so veranlagt, dass wir das brauchen und dass es uns fehlt. Aber gerade das muss deswegen in der heutigen Zeit, denke ich, ganz gestärkt werden. Wir haben manchmal viele Kontakte in den Smartphones, die Kontaktlisten sind übervoll, aber wir haben wenige Beziehungen. Beziehungen reden wir dann noch. Also das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiges Ding. Menschen, die diesen Stil pflegen, die sind eher so warmherzige Persönlichkeiten. Gute Unterhalter, kontaktfreudig und sie haben mehr Interesse so an Gemeinschaft mit Menschen als an Gedankengängen oder an Erklärungen von irgendwelchen Zusammenhängen. Wichtig ist dabei aber, dass man jetzt die Beziehung, die Freundschaft dann nicht höher als die Wahrheit bewertet. Also da steckt Folgendes dahinter, wenn ich einen Menschen lieb habe und wir treffen uns, ich lade den ein, dann kann es sein, dass ich aus Angst um die Freundschaft das lieber doch meide, vom Glauben zu reden, weil ich ja nicht weiß, wie der andere darauf reagiert. Er könnte ja sagen, nee, da hat es sich nur erledigt mit uns. Und das ist, denke ich, wichtig, dass man das verknüpft. Also dass man einerseits sagt, jawohl, wir sind zusammen und dass trotzdem aber auch das Evangelium eine Rolle spielt. Also, der Levi hat uns das vorgemacht, auch wer kein großer Redner ist, er kann natürlich, wenn das dann jetzt entsprechend erlaubt ist wieder und man sich nicht strafbar macht, Leute zusammenbringen, indem man sie einlädt. Vielleicht Freunde, wo man sagt, den würde ich so gerne und noch jemanden dazu einlädt, der vielleicht besser als ich selber die Dinge erklären kann, dem das mehr liegt. der einladende Stil. In Johannes 4 lesen wir diese wunderbare Begebenheit, wie Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen sich trifft. Und nachdem er dieser Frau gesagt hat, dass er der Messias ist, dass es bei ihm lebendiges Wasser gibt, da rennt die in die Stadt rein. Das war ja eine Sünderin, die einen Lebenswandel hatte, wo sie von den Menschen gemieden wurde, wo sie auch selber die Menschen mied. Und sie geht mitten in die Stadt und ja, und was macht sie dort? Sie hält keine Predigt, sie diskutiert nicht, sie hat auch kein Transparent gemalt, sondern sie lädt ein. Sie sagt, Leute, kommt mit, guckt, da ist er, guckt nach, ob das der Messias ist. Macht euch selber ein Bild, überzeugt euch selber. Ich lade euch ein, kommt mit mir da raus, ich zeige euch, wo er ist. Und was ist das Ergebnis? Viele werden Christen. Und diese Frau war eine totale Außenseiterin. Und die wird zur Evangelistin. Sie bringt Menschen zu Jesus. Ich finde es eine herrliche Geschichte. Und es geht innerhalb von Minuten passiert das. Oder lass es 1-2 Stunden gewesen sein. Menschen mit dem einladenden Stil sind in der Lage, andere für das zu interessieren, was sie selber machen, wofür sie sich begeistern und können andere dazu bringen, mitzumachen. Also stell dir das mal vor, wäre das nicht eine wunderbare Vorstellung, wenn du von deinen Bekannten jemand einladen würdest in eine Veranstaltung hier in der Gemeinde und ihr würdet zusammen hierher gehen und derjenige würde dann tatsächlich Christ werden. Nur durch eine Einladung. Sagen, lass uns zusammen dahin gehen. Wäre doch toll, oder? Ja, Menschen mit diesem einladenden Stil sind gastfreundlich, beziehungsorientiert, überzeugend. Ja, wer so diesen einladenden Stil hat, der muss allerdings aufpassen, das ist so ein bisschen die Gefahr dort, dass er eben nicht dem anderen nur das Reden überlässt und sagt, ich sage da gar nicht weiter dazu, sondern dass man trotzdem auch von dem redet, was man glaubt, wenn es im Gespräch sich ergibt. Und ein letzter Stil, der dienende Stil. Wir lesen in der Bibel von der Tabitha, das ist nur ein kurzer Abschnitt. Das war eine Frau, die anderen im Namen von Jesus gedient hat. Als sie gestorben ist, da saßen einige Witwen da und weinten über ihren Tod. Da kommt der Petrus dazu und da zeigen ihm die Witwen ihre Kleider und sagen, die hat Tabitha für uns genäht. Diese Tabitha war also eine Frau, die den Witwen, die zur damaligen Zeit ja sozial nicht abgesichert waren, ganz praktisch mit ihrer Begabung diente. Der Petrus, der betet dann über der Tabitha und Gott weckt sie wieder und stellt sie in ihren Dienst zurück. Der Apostelgeschichte 9 ist es aufgeschrieben und das zeigt, dass es gut möglich ist, mit dem dienenden Stil auf Jesus hinzuweisen. Ja, Christen mit dem dienenden Stil sind in der Regel ja auf andere konzentriert, demütig, auch wenn das ja ein Wort ist, was nicht so sehr in ist heutzutage, und geduldig. Es sind Menschen, die die Nöte anderer Menschen sehen und die Freude daran haben, diese Nöte zu lindern. Außerdem, das sind sicher Menschen, die lieber praktisch handeln mit ihren Händen oder so, als eben groß Worte zu machen. Ja, das waren so diese 6 Stilarten. Ich würde jetzt gerne kurz mit euch darüber ins Gespräch kommen, bevor wir dann eine Pause machen. Manchmal ist es ja auch gut, darüber zu reden und das zu reflektieren und sich da auch klar zu werden, wie ist denn das bei mir? Welcher Stil ist bei mir vorherrschend? Woran wird es vielleicht deutlich? Und dann könnte man noch die Frage stellen, an welchem Punkt könnte ich denn meinen Stil weiterentwickeln und wo muss ich denn vielleicht vorsichtig sein? Also, ich fange einfach mal an, sage euch das, wie ich mich einschätze und vielleicht hat dann jemand anders von euch Mut, das auch zu sagen oder 2, 3. Also bei mir sind es 2 Stile, die zusammenkommen. Zum einen ist es der direkte Stil. Also ich bin ein Mensch, der sehr bestimmt und konkret ist und da im Regelfall sagt, was er denkt und das auch ziemlich direkt und gerade raus. Das bringt mir nicht immer nur Freunde ein, aber das ist wiederum etwas, was man als Evangelist auch braucht. Da kann man nicht immer nur drum rumreden oder da ist es grundsätzlich falsch, drum rumzureden. Da muss man die Dinge direkt sagen. Deswegen kommt man es dann zugute. Aber es ist natürlich auch eine Gefahr, weil natürlich kann das ja manchmal nicht so liebevoll rüberkommen. Also trotz, dass man sehr deutlich und gerade raus ist, muss ich mich zum Beispiel sehr bemühen, dass es trotzdem, auch jetzt im persönlichen Gespräch, dass ich das liebevoll sage, mit einer guten Art und Weise. Ein zweites, was bei mir dazukommt, ist der intellektuelle Stil. Also ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch, sehr analytisch und auch jemand, der es unwahrscheinlich liebt, auch schwierige Zusammenhänge logisch zu durchdenken und die dann auch erklären zu können, in vielleicht wenigeren Worten. Das birgt so ein bisschen diese Gefahr, haben meine Kinder mir schon manchmal gesagt, dass das manchmal so ein bisschen besserwisserisch oder oberlehrerhaft, haben meine Kinder dann mal gesagt, rüberkommt. Also das ist dort sicherlich eine Gefahr, wenn man Dinge erklärt, dass es dann, ja, dass man das so empfinden kann, das sind so Dinge, wo ich aufpassen muss, dass das eben dann nicht passiert. Und ja, jetzt habe ich einen Anfang gemacht und nun hat auf jeden Fall, haben zwei, drei, vier Mut, das von sich zu sagen. Aber es wäre gut, wenn sich jeder auch innerlich beantwortet, auch wenn er es jetzt vielleicht nicht sagt. Also es ist ganz häufig, ne, dass man sich bei zwei Sachen, vielleicht auch sogar bei drei, also wie gesagt, das ist ja was vorrangig einen prägt, aber nicht eben ausschließlich, sondern gibt sicherlich auch andere Dinge, ne, aber was einen so vordergründig ausmacht. Ja, herzlichen Dank. Das ist der nächste Punkt. Ich würde sagen, wir machen 5 bis 10 Minuten Pause. Da kann man mal was trinken, zur Toilette gehen, wie auch immer. Oder ihr guckt schon mal hinter zu den Infomaterial oder entspannt einfach kurz den Geist oder nehmt draußen ein bisschen Sauerstoff. Ja, in der Zwischenzeit schon mal vielleicht 2, 3 Hinweise, was da hinten auf dem Tisch liegt. Das ist so ein bisschen Infomaterial vom Evangelisationsteam, was ihr gerne mitnehmen könnt. Da ist zum einen das Infoheft. Das bringen wir einmal im Quartal raus, wo wir einfach aus unserer Arbeit berichten, was wir erlebt haben, wie der Herr uns geführt hat und so Dinge kann man da was nachlesen. Dann ist ein Heft, dafür sind wir zu haben. Da ist im Grunde, sind wir alle drin, die jetzt zu unserem Team gehören, wofür wir eingeladen werden können. Dann gibt's einen Flyer vom Missio-Team. Wir haben ja so ein ehrenamtliches Team, die gerade jetzt, es steht unser Zelt ja in Frauenhain, in der Nähe von Riesa, und die dann gerade bei solchen Zeltwochen damit hinkommen und dort mit helfen, ehrenamtlicherweise. Das ist ein Team, die kommen aus allen möglichen Bundesländern und je nachdem, wie sie Zeit haben, da kann jeder mitmachen, der das will. Dann ist ein Heft über die Lego-Tage, das ist auch eine ganz wichtige und gute Arbeit, die der Michael Kaufmann macht. Da kommt er mit einem ganzen Hänger voller Lego-Steine und ja, lädt die Kinder dazu ein, in einer Sporthalle oder je nachdem, was für eine größere Halle ist. Und dann erzählt er ihnen jeden Tag eine Geschichte von Jesus, wird Lego gebaut und dann werden die Eltern eingeladen mit zum Angucken, was da nun gebaut wurde und gibt es einen Gottesdienst. Und das Schöne ist, dass man über Lego kriegt man alle Kinder, auch welche, die mit Glaube gar nichts zu tun haben, weil Lego bauen macht Spaß und wenn da zigtausend Lego-Steine sind, also ist ein sehr missionarisches Projekt und dann kriegt man eben auch die Eltern, weil die dann kommen, um sich die Bauwerke anzugucken und dann hat man die mal da und dann kann man da was erzählen. Ja, und dann liegt noch, also von mir solche Karten, wäre die E-Mail-Adresse, da wäre das eine Hilfe. Und dann ist von mir noch so ein Rundbrief. Ja, wer da Interesse hat, kann den mitnehmen. Da schreibe ich immer mal an Leute, die jetzt die Arbeit unterstützen und was mir so widerfahren ist in der zurückliegenden Zeit und was ansteht. Und ja, Möglichkeiten persönlicher Evangelisation. Bis jetzt ging es ja so ein bisschen um die Vorüberlegungen, um die Vorbereitung. Und jetzt geht's um die einzelnen Möglichkeiten und ja, Schritte. Wenn ich konkrete Menschen in meinem Umfeld habe, denen ich gern meinen Glauben vermitteln will, dann stellt sich ja halt die Frage, wie stelle ich das an? Was tue ich? Womit beginne ich? Wie bekomme ich Zugang, um irgendwas zu erreichen? Nun ist es so, das hatte ich am Anfang schon gesagt, persönliche Evangelisation ist ganz vielfältig. Es gibt vieles, was wir tun können. Zum einen, je nachdem, was eben unsere Stärken sind, unsere Begabungen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo wir unsere Stärken einsetzen können, wo wir Schwerpunkte setzen können. Zum anderen ist es aber auch so, dass persönliche Evangelisation auch aus mehreren Schritten besteht, die auch eine logische Reihenfolge irgendwo haben. Mache ich jetzt gleich, ja? Kommt direkt jetzt gleich, ja, genau. Und so unterschiedlich, wie wir als Menschen sind, so unterschiedlich, wie unsere Begabungen sind, so unterschiedlich sind ja auch die Menschen um uns rum. Manche kennen wir, andere nicht. Das klang vorhin schon so ein bisschen an, dass es eben immer auch davon abhängig ist, mit wem habe ich es denn zu tun. Manche sind skeptisch und abweisend, andere sind offen. Mit manchen sind wir auf einer Wellenlänge, mit anderen nicht. Daraus ergibt sich, es gibt kein Schema F, also eine Variante, wo wir sagen, so musst du es immer machen, 1, 2, 3, 4 und dann wird es schon klappen. Das gibt es also so nicht, einfach weil die Menschen ganz unterschiedlich sind, weil die Situationen unterschiedlich sind. Wie wir also vorgehen, das hängt von mehreren Faktoren ab. Einmal natürlich von den Menschen, von der jeweiligen Situation, auch vom persönlichen Verhältnis, von unseren Begabungen. Und auch die richtige Reihenfolge der Schritte, die wir gehen, ist nicht ganz unwichtig, dass wir entsprechend der Umstände, die eben da sind, möglichst an der richtigen Stelle einsteigen, mit dem richtigen Schritt beginnen. Zunächst folgende Möglichkeiten vom persönlichen Evangelium haben wir und folgende möchte ich benennen. Zum einen, die eine Möglichkeit ist durch unser Leben, so wie wir leben, wie wir zu sehen sind, wie wir wahrgenommen werden. Also durch gelebtes und ansteckendes Christsein im persönlichen Umfeld. Da reden wir jetzt gleich als nächstes drüber. Das zweite ist durch Beziehungen, also dass wir Freundschaften und Beziehungen haben, pflegen oder aufbauen zu guten Bekannten und diese dann dafür nutzen. Ach, ja, ich hat's nicht verstanden, dein Hinweis. Entschuldigung. Genau, ich hatte den Beamer ausgemacht, dass die Lampe ein bisschen abkühlt. Jetzt haben wir es dran. Also der dritte Punkt war durch Denkanstöße. Dass wir also im Gespräch Denkanstöße geben, sodass Neugier entsteht und dann Gespräche möglich werden. Ein viertes, Möglichkeit durch unsere Worte. Da wird es also dann um das persönliche Gespräch über den Glauben gehen. Wie können wir das erklären, was wir glauben? Wie können wir auf Fragen eingehen? Und ein viertes, wir haben die Möglichkeit durch Initiative, also durch Einladen zu evangelistischen Veranstaltungen, wo also der rettende Glaube von Jesus vorgestellt wird, wo zu Jesus eingeladen wird. Diese Dinge, die sind nicht komplett voneinander trennbar. Also das ist jetzt nicht nur was völlig Abgeschlossenes, sondern die Übergänge zwischen den Dingen sind fließend. Oft greifen da auch mehrere Dinge ineinander. Das werden wir dann jetzt im Verlauf auch sehen. Je nachdem, mit welchen Menschen ich zu tun habe, wie ich zu ihnen stehe, kann es sein, ich muss diese Möglichkeiten vielleicht der Reihe nach gehen. Bei anderen kann ich vielleicht auch was überspringen oder eben an der richtigen Stelle einsteigen, wenn da eine oder andere Schritt vielleicht nicht notwendig sein sollte. Und diese Schritte, die will ich euch zeigen. Der erste Schritt wäre das ansteckende Christsein. Und da ist das Ziel, dass wir also unseren Glauben so leben, dass er anziehend ist, dass er Beziehungen ermöglicht, dass wir in Kontakt kommen zu Menschen, dass wir in Gespräche kommen, dass also Gesprächsmöglichkeiten entstehen. Der zweite Schritt ist, dass wir Beziehungen aufbauen. Beziehungen, da kommen wir heute dann auch noch drauf, als letztes heute, sind ja dadurch geprägt, dass da eine Vertrauensbasis da ist, dass man sich vertraut und dann offen miteinander redet und dass deswegen dann auch tiefergehende Gespräche möglich werden. Ein dritter Schritt, den habe ich mal Vorevangelisation genannt. Da geht es also darum, so einen Übergang hinzukriegen, vom Smalltalk, also vom Reden über alles Mögliche, hin zu Gesprächen über unseren Glauben. Und oft ist dabei, oder ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir Hindernisse aus dem Weg räumen. Es ist ganz oft so, oder eigentlich immer so, dass Menschen, also dass es Hindernisse gibt, warum Menschen nichts vom Glauben hören wollen, warum sie Vorbehalte haben. Und dieser Schritt beinhaltet diese Hindernisse zu erkennen und aus dem Weg zu räumen, dass es dann möglich wird, den nächsten Schritt zu gehen, nämlich die eigentliche Evangelisation. Evangelisation heißt ja nichts anderes wie die gute Nachricht, das Evangelium weitergeben. Dass wir also Zeugnis von Jesus geben, dass wir den Glauben erklären. Und der fünfte Schritt ist dann die Hinführung, dass wir den anderen zu Jesus bringen. Das sind so die 5 Schritte. Und die wollen wir jetzt getrennt voneinander betrachten, um auch auf die ganz spezifischen Merkmale einzugehen. Diese verschiedenen Schritte und Möglichkeiten, die sind ohne Zweifel für uns alle relevant, die sind alle wichtig. Es kann aber sicherlich sein, dass je nach unserem persönlichen Wesen, nach unserem persönlichen Stil, für jeden von uns vielleicht was anderes hier jetzt wichtiger ist, was anderes vielleicht nicht ganz so wichtig, was der eigenen Art vielleicht nicht so entspricht, was uns vielleicht nicht so liegt. Dabei ist mir aber noch eins wichtig zu betonen. Wenn wir wahrnehmen, was wir gut können, dann heißt es ja nicht, dass wir andere Dinge nicht lernen können. Und das ist mir, denke ich, auch wichtig, weil wir, das erfordert natürlich dann auch den Willen, das zu tun, aber manche Dinge sind einfach auch erlernbar. Wenn ich das einübe, wenn ich das will, das ist zunächst mal eine Willensfrage, aber dann sicherlich auch eine Übungsfrage. Ich sage, ich möchte an der Stelle gerne arbeiten, dass ich das besser kann. Und das ist immer möglich. Also zum einen zu gucken, was liegt mir besonders aufgrund meiner Art und wo habe ich Potenziale, wo könnte ich Dinge weiterentwickeln, um auch dort an der Stelle vielleicht was machen zu können. Ja, ansteckendes Christsein. Das Wort ansteckend, das hat ja zunächst mal einen ziemlich schlechten Beigeschmack. Es geht ja in Zeiten von Corona gerade darum, sich nicht anzustecken und auch niemanden anders anzustecken. Vielen macht dieses Wort Ansteckung zudem heute Angst, weil es ja automatisch mit Krankheiten in Verbindung gebracht wird. Dabei muss aber Ansteckung nicht immer negativ sein. Es gibt auch positive Fälle von Ansteckung. Was genau bedeutet denn eigentlich Ansteckung? Wer kann das sagen? Was ist Ansteckung? Übertragen war so ein bisschen das Stichwort. Also Ansteckung im medizinischen Sinne, da kommt das Wort ja schön her, Ansteckung. Ne? Das ist die automatische Übertragung von etwas, von einem Menschen auf einen anderen Menschen. Der eine hat etwas und es wird ohne willentliche Entscheidung auf den anderen übertragen. Der andere, der kann auch gar nichts dagegen machen. Er ist dem einfach ausgesetzt. Das ist bei Krankheiten natürlich ärgerlich. Da will sich keiner anstecken. Deshalb ist es halt besser, mit Leuten, die das Coronavirus oder das Grippevirus oder irgendwas anderes haben, in dieser Zeit eben keinen Kontakt zu haben, weil man ansonsten Gefahr läuft, sich anzustecken. Wenn man doch Kontakt hat, dann kann man das am Ende nicht verhindern. Nun gibt es aber auch Dinge, von denen ich mich beispielsweise sehr gerne anstecken lasse. Also mich haben beispielsweise schon Leute mit ihrer Freude oder Begeisterung angesteckt. Ich könnte mich dem einfach nicht entziehen. Und in diesen Fällen ist es was absolut Positives, weil etwas Gutes auf mich übertragen wird. So wie man sich nicht wehren kann, dass man sich bei entsprechendem Kontakt mit einer Krankheit ansteckt, so kann man sich auch nicht wehren, wenn man mit einem fröhlichen und begeisterten Menschen zusammen ist. Man wird mit hineingezogen und kann sich diesem Einfluss nicht entziehen, selbst wenn man das vielleicht gar nicht vorhatte. Manchmal kann das auch eine Umgebung oder Atmosphäre sein. Manche erinnern sich ja vielleicht noch an die Zeit vor Corona. Also gerade bei einem fetzischen Konzert bin ich zum Beispiel auch gerne mal hingegangen, wo viele zusammen sind, mitsingen und feiern. Da kann man das erleben, von so einer richtigen Welle der Begeisterung mitgerissen zu werden. Auch in einem Fußballstadion, wenn es natürlich voll ist, ist das möglich, wo eine unglaublich euphorische Stimmung herrscht. Tausende Menschen feuern begeistert ihre Mannschaft an und singen zusammen. Das kann einen so packen, dass man mitgerissen wird, ob man das will oder nicht. Hast du das vielleicht schon mal irgendwo erlebt? Einem Freund von mir, dem ist es so gegangen. Der hatte mit Fußball gar nichts am Hut. Und dann ist er wegen seinen Söhnen, weil die das gerne wollten, mit ins Stadion gegangen, damit die, um ihm das zu ermöglichen. Und dann hat er diese unglaubliche Stadionatmosphäre erlebt, dass viele tausend Menschen zusammen gesungen haben, begeistert ihre Mannschaft angefeuert haben. Tausende Menschen um ihn rum haben gesungen und sind gesprungen und so. Am Anfang war der total distanziert. Und eigentlich war er ja nur wegen seiner Söhne mit, also nur die Begleitperson. Und dann wurde er doch von dieser Welle der Begeisterung mitgerissen. Der konnte sich dem nicht entziehen. Und das Lustige ist, er wurde zum Fußballfan. Dem einen Stadionbesuch folgten weitere. Bald hatte er die entsprechende Fankleidung. Und es folgten Stadionbesucher ohne seine Söhne. Ein Distanzierter war zum Fan geworden. Warum? Er hatte sich mit dem Fußballvirus angesteckt. Und genau das im übertragenen Sinne möchte Jesus von uns, von seinen Nachfolgern, dass wir die Menschen um uns herum mit unserem Glauben anstecken. Dass wir sie mit unserer Freude und Begeisterung über Jesus ein Stück weit mitreißen. Wisst ihr, jeder von uns kann ein ansteckender Zeuge für Jesus sein, der seinen Glauben so lebt, dass er öffentlich sichtbar ist und Menschen neugierig auf Jesus macht. Unser Land braucht ganz dringend Christen, die aus lauter Begeisterung über Jesus nicht den Mund halten können, sondern die Menschen in ihrem persönlichen Umfeld ihre Begeisterung mit denen teilen und sie damit anstecken. Nun hinkt der Vergleich zwischen einer ansteckenden Krankheit und einem ansteckend gelebten Glauben an einer entscheidenden Stelle. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber eben diesen einen wesentlichen Unterschied. Eine ansteckende Krankheit, die will niemand willentlich weitergeben. Es kann aber auch niemand wirklich verhindern. Wenn eine Krankheit ansteckend ist, dann wird sie andere anstecken. Und wisst ihr, das ist bei unserem Glauben anders. Der ist nicht automatisch ansteckend und er wird es auch nicht ohne unseren Willen und ohne unser Zutun. Im Gegensatz eben zur Krankheit müssen wir das wollen, dass wir mit unserem Glauben andere anstecken. Und das Gute ist, wir können das auch selbst beeinflussen. Wir können dafür sorgen, dass unser Glaube für unsere Mitmenschen sichtbar wird und dass er so ist, dass sie neugierig werden, dass sie davon mitgerissen werden. Nun stellt sich die Frage, wie muss denn unser Leben, die persönliche Art von uns sein, unser Umgang mit den Menschen sein, damit die Menschen aufmerksam und neugierig werden, dass sie ins Fragen kommen und schließlich vom Glauben angesteckt werden. Die erste Voraussetzung ist, dass wir als Christen wahrnehmbar und erkennbar sind. Dass wir uns zu unserem Glauben bekennen. Wenn wir den Glauben in uns einsperren, ihn zur Privatsache erklären und ihn nie äußern, dann kann er nicht anstecken. Also wir müssen ihn öffentlich bekennen und im Alltag praktisch leben. Erkennst du, was das ist? Das ist eine Lampe. Also auf den ersten Blick ist es vielleicht nicht ganz so gleich klar. Momentan ist ihr Licht aber eingesperrt. Es ist nicht zu sehen, es leuchtet nicht. Folglicherweise hat niemand was davon, dass es eine Lampe ist. Wenn wir als Christen so sind wie diese Lampe, dass man gar nicht erkennen kann, dass wir Christen sind, dann können wir ebenso wenig für andere ansteckend sein, wie die Lampe in diesem Zustand leuchten kann. Von dieser Lampe, da hat man nur etwas, wenn man ihr Licht rauslässt. Und genau so müssen wir unseren Glauben öffentlich zeigen. Er muss sichtbar sein. Und wir werden ja auch von Jesus aufgefordert, ein Licht in dieser Welt zu sein. Auch im Zusammenhang mit der Krankheit wird klar, dass etwas nur dann anstecken kann, wenn es äußerlich zutage tritt. Wenn Viren im Inneren unseres Körpers sind, zum Beispiel in der Lunge, da können sie nicht anstecken. Nur wenn sie außen sind, also im Mund oder an der Hand, dann können sie andere anstecken. Und das ist ja nun eben gerade, wird ja gesagt, die Gefahr am Coronavirus, dass die Viren, so wie eben auch bei Grippeviren, eben im Mund sind und dann eben beim Ausatmen freigesetzt werden können. Deshalb wird eben der Mundschutz empfohlen, um das Freisetzen der Viren zu verhindern. Wenn unser Glaube irgendwo tief in uns eingesperrt ist und gar nicht zutage tritt, dann kann er nicht anstecken. Er muss nach draußen. Das bedeutet auch, selbst wenn du deinen Glauben bekennst, das aber nur zu Hause oder hier in der Gemeinde tust, aber ohne Kontakt zu anderen Menschen, dann kannst du kein ansteckender Christ sein. Wir haben jetzt ja alle die Erfahrung der Kontaktbeschränkung machen müssen. Wenn wir unserem Glauben auch Kontaktverbot zu anderen Menschen erteilen, dann kann er unmöglich andere anstecken. Das hat ja eine tiefe Logik. Und die jetzige Situation macht uns das ja ganz plastisch, malt uns das vor Augen. Ohne Kontakt keine Ansteckung. Es ist also eine Grundvoraussetzung, dass wir unseren Glauben im Alltag und im Kontakt mit anderen Menschen leben. Dass er an unserem Verhalten sichtbar und hörbar ist. Ich will nochmal zurückkommen auf die Fußballfans. Fußballfans, den sieht und hört man in der Öffentlichkeit ja absolut sicher an, zu welcher Mannschaft sie gehören. Sie haben die entsprechende Kleidung ihres Vereins an, erkennt man dann gleich an den Farben, wo sie dazugehören. Und auch an ihren Gesängen hört man das, was ihr Verein ist. Die sind in der Öffentlichkeit wahrnehmbar. Und genau so müssen wir Christen auch in der Öffentlichkeit wahrnehmbar sein. Wir müssen jetzt nicht etwa die Fußballfans kopieren oder nachahmen, aber ich denke, wir können davon etwas lernen. Wenn bei den Fußballfans ihre Mannschaft gewonnen hat, dann sind die ja total enthusiastisch. Sie sind fröhlich, sie feiern. Wenn du sie nach dem Spiel draußen auf der Straße triffst, dann weißt du sofort, ob ihre Mannschaft gewonnen oder verloren hat. Als Christen wissen wir ja, dass wir durch Jesus von der Verlorenheit durch die Sünde gerettet sind. Wir haben einen rettenden Glauben, wir sind Gewinner. Das ist doch ein totaler Grund zur Freude, oder? Wenn man gerettet ist und dadurch ein Gewinner ist. Merkt man dir das eigentlich an? Hast du diese Freude der Gewinner? Bist du ein fröhlicher Mensch, der von dieser Hoffnung und Freude der Rettung geprägt ist? Also die Menschen müssen merken, dass wir nicht auf der Verliererseite stehen, sondern dass wir auf der Siegerseite stehen. Und dass wir deshalb allen Grund zur Freude haben. Das müssen sie wahrnehmen können. Gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten haben die Menschen ja viele Fragen. Die Angst geht bei vielen um. Einigen geht die Hoffnung verloren. Mancher verliert den Halt. Was würde denn passieren, wenn die Leute um uns rum gerade jetzt an uns merken würden, dass wir Christen trotzdem und vor allem eine tragfähige Hoffnung haben? Würden sie dadurch nicht begreifen, dass der Glaube an Jesus nicht irgendeine nutzlose Theorie ist, die nichts bringt, sondern dass er ein relevanter Glaube mit Auswirkungen auf das Hier und Jetzt hat, auf das Leben? Wir haben doch die beste Botschaft der Welt. Das kann und muss uns innerlich so begeistern, dass es nach draußen dringt. Also vielleicht merkt man das, ich bin ein begeisterungsfähiger Typ. Ich kann mich für Dinge begeistern und so richtig in Fahrt geraten. Also wenn meine Fußballmannschaft, für die ich halte, ein wichtiges Spiel gewinnt, dann kann ich vor Freude schon mal so richtig ausflippen. Auch gute Musik, die meinen Geschmack trifft, die kann mich so mitreißen, dass ich da laut mitsinge. Meine Frau, die weiß über Fußball und meine Lieblingsmusik mittlerweile bestens Bescheid. Und das, obwohl sie sich nicht für Fußball interessiert und meinen Musikgeschmack nicht teilt. Warum? Wenn mich etwas begeistert, dann muss ich das irgendjemandem erzählen. Und oft hat sie dann das Pech oder das Glück, mir als Erste zu begegnen, sodass ich ihr das erzähle. Und ich teile ihr meine Meinung dann auch meine Begeisterung dann auch ungefragt mit. Mittlerweile hat sie auf diese Art und Weise erstaunliches Wissen erworben. Sie kann abseits beim Fußball erklären und sie erkennt die Spieler und vieles mehr. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja auch. Wenn uns etwas packt und begeistert, oder wir etwas Schönes erlebt haben, dann wollen wir es anderen mitteilen. Oder besser, wir müssen das anderen mitteilen. Das geht gar nicht anders. Dieser Automatismus ist schon in der Bibel bekannt. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Begeisterung führt zu Mitteilung. Automatisch. Im Umkehrschluss sagt dieses Wort aber auch, wovon ich nicht rede, davon bin ich nicht wirklich begeistert. Die logische Voraussetzung, um andere Menschen mit Begeisterung über Jesus anzustecken, ist also, dass wir zunächst mal selber begeistert sind. Einfach deshalb, weil wir mit Jesus das Beste haben, was man haben kann. Auch das ist wieder eine tiefe Logik. Nur wer selber brennt, kann andere anzünden. Oder im Bild der Ansteckung gesprochen, nur wer im positiven Sinne infiziert ist, kann andere anstecken. Ich habe letztens im Internet ein T-Shirt mit einem Spruch gesehen, das hat mir so gefallen, dass ich mir das gekauft habe. Das möchte ich euch mal zeigen. Positiv auf Jesus getestet. So, und das bringt das, finde ich, so wunderbar zum Ausdruck, greift jetzt die jetzige Situation auf. So wie man im negativen Sinne das Virus in sich trägt und dann positiv drauf getestet werden kann, so haben wir Christen Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns drin. Und wenn man uns testen würde, würde man das feststellen. Und genau darum geht's, dass wir Jesus in uns haben und ihn fröhlich an andere weitergeben und sie damit im positiven Sinne infizieren und anstecken. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber leider fehlt heute vielen Christen und uns auch an vielen Stellen die Begeisterung für Jesus. Und das müssen wir dringend ändern. Uns kann doch gar nichts Besseres passieren, als Jesus zu kennen und mit ihm zu leben. Gerade jetzt auch in dieser Zeit. Dadurch haben wir einen Schatz. Wir haben allen Grund zur Hoffnung und Freude, auch wenn die Finsternis um sich greift. Merken die Menschen das um uns rum, dass wir als Christen besser dran sind? Die Freunde, die Freundinnen, Mitspieler im Sportverein, Nachbarn, Kollegen. Nur wenn die das merken, kann es anstecken. Es ist also von grundsätzlicher Bedeutung, dass wir fröhliche, hoffnungsvolle und öffentliche Christen sind, um ansteckend zu sein. Vielleicht fragst du jetzt, na, wie kann denn das nun aber praktisch gehen? Was kann ich konkret dafür tun? Was muss ich vielleicht bei mir ändern, um ein ansteckender Christ zu sein? In der Bibel werden uns ganz viele Verhaltensweisen genannt, durch welche unser Glaube sichtbar und hörbar wird. Das Gute dabei ist, dass es um Dinge geht, die überhaupt nicht davon abhängig sind, was du gut kannst, was dir liegt oder was dir nicht so liegt, welche Gaben du hast und welche nicht. Es geht um die Art unseres Umgangs mit unseren Mitmenschen. Und die können wir ausnahmslos alle beeinflussen. Ich möchte einige der wichtigsten nennen, sie etwas erklären und Beispiele dafür bringen. Als erstes lesen wir in der Bibel, dass unser Umgang untereinander von Liebe geprägt sein soll. Da wird geschrieben, dass wir eins sein sollen, dass wir einträchtig beieinander sein sollen. Also nur dann, wenn die Menschen wahrnehmen, dass wir als Christen gut miteinander umgehen, dass es in einer Gemeinde anders zugeht, wie im Sportverein oder in der Nachbarschaft, nur dann wird eine Gemeinde anziehend. Wenn es in unseren Gemeinden genauso zugeht wie an allen anderen Stellen, dass sich gegenseitig belöffelt wird, geschimpft wird, sich ausgegrenzt wird, was auch immer, dann ist eine Gemeinde nicht anziehend. Dann sagen die Leute, was soll ich denn dort? Da geht es doch genauso zu wie überall. Das kann ich mir sparen. Das ist entbehrlich. Wenn sie aber merken, dort weht ein anderer Geist, die haben eine gute Art, miteinander umzugehen. Die können auch mit unterschiedlichen Meinungen trotzdem gut miteinander reden. Was würde dann passieren? Dann würden sie doch neugierig und würden sagen, wenn es dort so gut zugeht, dann lohnt es sich vielleicht mal reinzuschauen. Das möchte ich eigentlich gerne dazugehören. So wird Gemeinde anziehend. Und deswegen wird uns das in der Bibel immer wieder gesagt. Und ich denke, gerade in diesen Tagen, wo auch ob das für und wider mit Corona-Maßnahmen und so, gibt es in Gemeinden so viel Zerbruch, so viel Trennung, weil unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen, weil man sich in Schubladen steckt. Da machen wir letztlich genau das Gleiche wie diese Welt draußen. Aber wenn wir vorleben würden, wie man trotz unterschiedlicher Meinungen gut miteinander redet, sich nicht abqualifiziert, dann würde man doch zeigen, dass der Glaube tatsächlich Auswirkungen hat und dass hier ein anderer Geist weht. Und dann würde das anziehend. Dann bekommen vielleicht die Menschen Sehnsucht, dazu zu gehören. Und da ist die Frage, wie nehmen sie uns wahr? Aber das ist natürlich nicht bloß innerhalb der Gemeinde, sondern da hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir liebevoll mit anderen umgehen. Also im selben Zusammenhang, gerade auch jetzt in dieser Zeit. Wie gehen wir mit Freunden, Klassenkameraden, Nachbarn um? Wird die Liebe Gottes zu den Menschen an uns sichtbar? Die Botschaft des Evangeliums ist eine Botschaft der Liebe. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er alles dafür tut, um uns zu retten. Das ist eine Botschaft der Liebe. Und diese Liebe muss uns prägen, wenn wir diese Botschaft weitergeben wollen. Ansonsten ist ja die Botschaft komplett unglaubwürdig. Wenn wir eine Botschaft der Liebe weitergeben wollen, aber selber lieblos sind, ist es ja nicht glaubhaft. Und das merken die Menschen. Ob wir das, was wir glauben, auch leben, auch ihnen gegenüber. Und was würde denn passieren, wenn die Menschen gerade in diesen Tagen wahrnehmen, dass sie mit ihrer Meinung vielleicht überall anecken und Gesprächsverweigerung erleben, aber wir Christen ihnen ganz offen begegnen, auch für Gespräche? Da würden sie doch merken, die machen irgendwas anderes. Und vielleicht kommt dann die Frage, warum machst denn du das anders? Und dann kann man das erzählen, warum. Weil Jesus uns das vorgelebt hat. Und weil er so eine Liebe zu uns hat, die wir weitergeben. Und das kann man demjenigen sagen. Und diese Liebe kannst du persönlich erleben. Hat man gleich einen wunderbaren Aufhänger. Also, ein liebevoller Umgang. Die Botschaft der Liebe, die wir weiterzugeben haben, die wird nur glaubhaft, wenn wir das auch leben. Ansonsten empfinden die Menschen das als Heuchelei, als aufgesetzt, wenn die uns ganz anders erleben, als das, was sie von uns hören. Ein anderer Punkt ist, auch das ist ja jetzt, dass geringschätzig miteinander umgegangen wird, dass man abqualifiziert wird, dass Meinungen gleich, die so daneben, da redet man gar nicht erst drüber. Ich denke, dass wir Zeichen setzen können, dass wir wertschätzend den anderen begegnen, dass wir den anderen vielleicht sogar höher achten als uns selbst, anstatt andere fertig zu machen oder gering zu schätzen, weil sie eben vielleicht komisch sind, Angewohnheiten haben oder eine andere Meinung haben. Ich denke, das ist heute so verbreitet, andere Menschen niederzumachen, weil sie vielleicht anders sind, weil sie sich anders verhalten oder eine andere Meinung haben. Und ich denke, wir sollten deutlich machen, dass jeder Mensch, egal was er für eine Meinung hat oder wie er ist, gleich wertvoll ist. Er ist ein von Gott geliebter Mensch, den Jesus retten will, für den er gestorben ist. Und deswegen ist es falsch, Menschen einzuteilen oder eine Abstufung vorzunehmen. Mit dem rede ich, mit dem nicht. Und das können wir deutlich machen, wertschätzend miteinander sich begegnen, den anderen. Anderer Punkt ist Freundlichkeit. Dass wir in einer Zeit, wo ja eigentlich nur viel geschimpft wird, dass wir freundlich sind. Auch zu denen, die uns vielleicht nerven. 2, 3 Beispiele. Bei mir klingelt es immer mal am Telefon und da sind irgendwelche Vertreter dran aus irgendeinem Callcenter, die mir irgendwas Gutes aus ihrer Sicht verkaufen wollen. Neuen Stromtarif oder so. Regelmäßig. Und in so einer Situation, oder es klingelt an der Tür und es will einem jemand was verkaufen. Und dann hat man ja mehrere Möglichkeiten zu reagieren. Kann man durchs Telefon plägen, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß und den Hörer drauf krachen. Oder den anflammen, du Depp, was willst denn du von mir, lass mich in Ruhe, ich habe keine Zeit. Kann man machen. Man kann aber auch anders reagieren. Also das kann ich ja entscheiden. Und dann kann ich auch mit freundlichen Worten demjenigen begegnen. Wisst ihr, mir geht das so durch den Kopf. Man hört das ja gerade, wenn da angerufen wird. Die sitzen in dem Callcenter, da hörst du im Hintergrund noch 50 andere reden. Wenn man sich mal überlegt, da sitzen Leute, das ist deren Job, Leute anzurufen. Aus irgendeinem Grund haben sie den und keinen anderen. Vermutlich haben sie keine so große Freude dran, weil die, wenn die 1000 Anrufe machen, 999 mal hören, lass mich in Ruhe. Oder sowas Ähnliches. Oder gar nicht hören, weil bloß ein Klacken in der Leitung, weil der Hörer drauf ist. Und wisst ihr, da können wir doch anders reagieren, dass wir freundlich sind. Also ich lasse mir am Telefon auch nichts verkaufen und mir das aufschwatzen. Aber wir können das in einer guten Art sagen. Sagen, wissen Sie, das ist nett, dass Sie mich anrufen, aber ich brauche keinen neuen Stromtarif. Ich bin da gut versorgt, ich habe das auch im Blick und eine Geldanlage brauche ich auch nicht. Aber es ist nett, dass Sie mir das angeboten haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich lasse mich auch nicht auf lange Gespräche ein. Das muss man auch nicht, wenn man nicht Zeit hat. Aber ich kann entscheiden, ob ich das in einer freundlichen, guten Art mache oder ob ich das in einer pflaumenden Art mache. Das ist dasselbe mit dem Paketdienst zum Beispiel. Es wird ja viel im Internet bestellt und täglich klingelt der Postbote und bringt irgendeine Päckel. Ist vielleicht unterschiedlich stark ausgeprägt bei uns. Aber auch da kann man ja auch mal ein freundliches Wort auf den Lippen haben und sich herzlich bedanken. Natürlich ist das deren Job, keine Frage. Aber wenn man das mal mitgekriegt hat, die fahren früh mit im Auto los, es ist vollgeladen bis unters Dach und Feierabend haben die, wenn die alle Päckel los sind. Schimpfen kennen wir alle. Wenn sie es an der falschen Stelle abgelegt haben oder nicht geklingelt oder irgendwas. Oder sie haben geklingelt und weiß ich, das Kind hat gerade geschlafen, geweckt, falsche Zeit, irgendwas. Aber man kann ja auch freundlich sein, sich bedanken, freundliches Wort haben. Mensch, das tut mir leid, dass Sie bei der Mistwetter hier, man könnte vielleicht mal einen Tee oder einen Kaffee anbieten. Das werden die im Regelfall ablehnen, weil die keine Zeit haben. Aber am Ende ist doch vielleicht trotzdem irgendwann mal, dass sie sich die Frage stellen, hey, warum ist denn derjenige freundlich zu mir? Und vielleicht fragen die das mal. Warum sind denn sie nicht? Vielleicht passiert ja auch das Kuriose, dass die mal ihre Tour so legen, dass sie als letztes vorbeikommen, um dann mal den Kaffee zu trinken. Keine Ahnung. Aber es sind doch Möglichkeiten, deutlich zu machen, das, was Jesus uns vorgelebt hat, geben wir praktisch weiter. Und das können Gesprächsmöglichkeiten eröffnen, dass mal jemand zurückfragt und sagt, warum sind denn sie so nett? Kann man es erzählen? Ja, ein anderer Punkt, dass wir uns um Ausgegrenzte und Außenseiter kümmern, also dass wir erbarmend, barmherzig und gütig sind. Das wird dann nur an vielen Stellen der Bibel uns gesagt. Jesus hat uns das ja in wunderbarer Weise vorgemacht, wie er nun gerade immer zu denen gegangen ist, am Rand der Gesellschaft, zu denen, mit denen niemand etwas zu tun haben wollte. Gerade zu denen geht Jesus. Heute ist es ja eher so, dass hartherzig miteinander umgegangen wird, dass Leute gemieden werden. Aber Jesus hat uns was ganz anderes vorgemacht. Und ich denke, gerade in einer Zeit heute, auch da, wo Ausgrenzung immer mehr zunimmt, egal in welchem Kontext, und die Devise herrscht, jeder ist sich selbst der Nächste, ich denke, da ist es für uns als Christen eine gute Möglichkeit, auf unseren Glauben hinzuweisen, dass wir auf andere Menschen zugehen, dass wir offen sind, dass wir uns nicht abschotten vor anderen, sondern dass wir zugänglich sind, dass wir uns gerade über die erbarmen, die es nötig haben, die uns brauchen. Und ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten dazu. Anderes, was uns in der Bibel gesagt ist, dass wir friedliebend sein sollen. Da steht, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Also da wird schon gesagt, so viel an euch liegt, also das, was wir tun können. Es gibt Situationen, da ist Streit nicht vermeidbar. Wenn ein anderer es partout auf Streit anlegt, kann es sein, ich kann das nicht verhindern. Aber wir sollen keinen Anlass zum Streit geben, sondern sollen auch bereit sein, den Streit zu schlichten, vielleicht auch einfach nachzugeben, mal auf eigenes Recht zu verzichten, um Frieden zu haben. Ob das jetzt mit Nachbarn ist, wie schnell eskalieren heute Nachbarschaftsstreite wegen einem Busch, der zu weit rübergewachsen ist oder weil irgendwas im Wege steht oder solchen Sachen oder die Blätter rüberwehen. Ich kann doch dafür sorgen, wenn ich weiß, das stört meinen Nachbarn, kann ich dafür sorgen, dass es ihn nicht mehr stört, indem ich es einfach verhindere. Und so gibt es viele Sachen, wo wir dazu beitragen können, dass wir im Frieden mit den Menschen leben. Und dass wir auch deutlich machen, wenn es doch kritische Situationen gibt, sagen, du komm, lass uns nicht streiten. Lass es uns ausräumen, dass wir Friedensstifter sind. Und das kann jeder in seinem Umfeld, im Kollegenkreis, in der Nachbarschaft, gibt es vieles. Ein anderer Punkt, wir Deutschen sind ja die unangefochtenen Weltmeister im Meckern und Schimpfen. Sicherlich gibt es gerade in diesen Tagen auch Gründe dazu, aber trotzdem ist doch an vielen Stellen einfach so, dass nur über Negatives geredet wird. Und also ich habe das ja, nur lange Jahre in der Handwerk gearbeitet, wenn wir in der Pause zusammensaßen, ging es also nur darum, die Kunden sind dumm, der Chef ist blöde und also in diese Richtung. Und da war nur wirklich nur Negatives reden. Und da ist ja die Frage, stimmen wir in diesen Chor der Meckerer, der Unzufriedenen ein oder reden wir einfach auch mal über Positives? Weil es ist ja nicht so, dass es nur Negatives gibt. Das steht nur immer im Fokus. Es gibt ja auch Positives. Und dann lasst uns Christen doch die sein, die die positiven Dinge hervorheben. Dass man eben auch sagt, worüber man sich gefreut hat. Also ja, dass man als Angestellter über den Chef manchmal negativer denkt, das hat nur seine Natürlichkeit, aber man kann ja auch hier und da mal sagen, hey, aber dort hat der Chef, hey, da hat er das und das besorgt oder so, das erleichtert uns die Arbeit, das war doch cool. Oder das war eine gute Entscheidung. Na, kann man machen. Und an vielen anderen Stellen, oder wenn hergezogen wird über andere Leute und man sitzt in der Pause, dann kann man doch erzählen, was man am Wochenende zum Beispiel in der Gemeinde gemacht hat, hat man ein Gemeindefest oder haben einen Ausflug gemacht. Was Schönes erzählen, wo die auch merken, die haben eine positive Art, eine positive Grundart, die positiven, die schönen Dinge zu sehen, die auch zu, ja, wahrzunehmen, da auch dankbar dafür zu sein. Und ja, da einfach mal davon zu erzählen, neugierig zu machen, dass die merken, was, die Christen haben ein Grillfest gemacht, hey, klingt gut, kommst du nächstes Mal, oh, gibt es ein schönes Steak. Oder wie auch immer. Ne? Also, ihr wisst, was ich meine, gibt es viele Beispiele, positives Erzählen. Was ich gerade schon jetzt habe angehen lassen, Dankbarkeit. Das ist ja was, was auch immer wieder in Vergessenheit gerät und irgendwie in den Hintergrund rückt. Aber gerade wir Christen, wir sind ja mit dem Glauben beschenkt, wir sind Gerettete durch Jesus. Außerdem leben wir doch irgendwie mehr oder weniger alle im großen Wohlstand. Also wir haben viel Grund, dankbar zu sein. Und dann lasst uns das doch zeigen. Es ist ja die Dankbarkeit an vielen Stellen abhanden gekommen. Und wir können das aber vorleben und damit auch zeigen, dass wir als Christen das auch leben. Hab mal was Tolles erlebt, war schon im Einkaufszentrum, war auf der Toilette und da war ein Vater mit seinem Sohn und wo die beim Händewaschen waren, da gab der Vater seinem Sohn eine Münze und da war gegenüber, über den Gang rüber, war eine offene Tür, da war so der Wirtschaftsraum und da war eine Frau, die dort sauber machte und die hantierte dort drin. Und da hat er zu seinem Sohn gesagt, nimm das mal und bring das mal der Frau. Da ging der Sohn dort rüber, gab da das und da sagte die, oh, das hätten sie doch nicht machen müssen. Und da hat der Vater gesagt, oh ja, wir haben uns darüber gefreut, dass die Toilette so sauber war. Und da habe ich echt gestaunt. Ich weiß nicht, ob das Christen waren. Wenn nicht, staune ich umso mehr. Ein herrliches Beispiel. Also sich darüber aufregen, wenn es schlecht aussieht, das wissen wir ja alle, wie das geht. Das muss uns niemand lernen. Und aber es wahrzunehmen, wenn es anders ist, wenn es positiv ist und dann auch Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, das ist doch was ganz Wertvolles. Ich habe mich gefragt, was in der Frau vorgegangen ist. Wie oft wird die hören, also einen Dank hören? Ich vermute mal, die wird eher hören, es wird ja Zeit, dass sie mal wieder herkommen oder so. Oder sie hört gar nicht. Und vielleicht macht sie den Job auch nicht besonders gerne, könnte ich mir denken. Also wer wollte das von uns machen? Ich finde das herrlich und das kann für uns ein Beispiel sein, Dankbarkeit an so einfachen Stellen zu zeigen, nicht die Dinge als selbstverständlich zu erachten. Klar ist es da ihr Job, wird die bezahlt, wahrscheinlich nicht besonders gut, aber und trotzdem können wir Dankbarkeit zeigen. Da könnte man hunderte Beispiele nennen, wo wir die Möglichkeit haben, Danke zu sagen. Auch für Dinge, wo wir vielleicht denken, ja, sie sind ein Stück weit selbstverständlich, aber sie sind es eben dann vielleicht auch wieder nicht. Ehrlichkeit ist so ein Punkt. Also ehrlich zu sein, wenn es zum eigenen Vorteil ist, das ist ja nicht schwierig. Aber ehrlich zu sein, wenn es vielleicht zum eigenen Nachteil ist, ist viel schwieriger. Aber was können wir als Christen bewirken, wenn die Menschen um uns herum merken, die reden nicht nur von Ehrlichkeit, die sind auch ehrlich, wenn es für sich selber zum Nachteil ist. Also, bloß ein Beispiel, wenn man in der Tischlerei, kann ja auch mal was schief gehen. Man hat sich vermessen, hat gesägt und dann hat man festgestellt, jetzt ist es zu kurz. Ransägen geht nicht, also heißt Feuerholz. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Oder ich sag mal, wenn es bloß ein Stück Holz ist, da geht es ja noch. Aber da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Man kann das in ganz kurze Stücken sägen, in der Feuerholzkiste ganz nach unten, ein neues Stück genommen und fertig. Hat es der Chef gar nicht mitgekriegt. Man kann, und das ist im Durchstand besonders nötig, wenn es jetzt um teure Sachen geht, auch zum Chef hingehen und sagen, du, pass auf, mir ist das schiefgegangen, ich muss das nochmal machen. Da kann es sein, der Chef sagt, ey, das ist Rotz, konzentrier dich, machst du nach dem Feierabend. Kann passieren. Kann auch passieren, dass er sagt, also das ist erstaunt und sagt, also das finde ich stark, dass du das sagst. Es freut mich jetzt nicht, weil es ist Zeit und Geld, aber ja, mach's nochmal. Gib mir beim nächsten Mal mehr Mühe, aber schön, dass du gesagt hast. Wisst ihr, was können wir für ein Zeichen setzen, wenn die merken, wir reden nicht nur von Ehrlichkeit und so, sondern wir leben das auch. Und wir leben das auch dann, wenn es uns selber was kostet. Anderes Beispiel, meine Tochter hatte mal eine Arbeit zurückgekriegt, war korrigiert worden und da hatte sich die Lehrerin verrechnet. Bei den Punkten und sie hatte zu viele Punkte drunter geschrieben. Und also meine Tochter hatte dann mit mir drüber gesprochen und sie ist dann in der nächsten Stunde, ist sie dann vor zu der Lehrerin, hat er das gezeigt und gesagt, sie haben sich hier verrechnet. Und eigentlich hätte das dazu geführt, dass die Note eins schlechter wird, mit dem Punkt weniger. Das hat die Lehrerin aber nicht gemacht. Die hat es dabei gelassen. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil das ist wirkliche Ehrlichkeit, die auch zugibt, wenn, ja, sowas, wo ich nicht weiß, habe ich dann eine schlechte Note. Und wie gesagt, ehrlich sein, wenn es zum eigenen Vorteil ist, das ist nicht schwierig. Aber also an solchen Stellen zu leben, das kann auch sein, dass da jemand fragt, warum gibst denn du das zu? Wenn dann die Kollegen sagen, bist du ja schön blöde, warum machst du denn das? Kann es sein, man hat einen Gesprächsaufhänger und kann ihnen Zeugnis geben. Dann kann man ihnen sagen, warum man das macht. Ja, ein anderes Wort, was mir sehr viel sagt, ist das Wort sanftmütig sein. Jesus sagt, lern von mir, denn ich bin sanftmütig. Also, dass wir einerseits, da ist ja einerseits sanft sind, also dass wir freundlich sind. Und ich sag mal, das mütig, das kommt ja von Gemüt, also dass wir ein sanftes Wesen haben. Ich finde es aber so schön, dass da auch der Wort der Mut drin steckt. Weil das, mir sagt das so ein bisschen, dass wir auf freundliche Weise mutig die Wahrheit sagen. Also dass wir die Wahrheit nicht weglassen, dass wir schon auch klar sagen, was Jesus gesagt hat, aber dass wir es auf eine freundliche Weise tun. Ja, Freigiebigkeit ist so ein Punkt, dass wir deutlich machen, dass wir nicht am Gelde hängen, sondern dass wir einen anderen Lebenssinn haben, weil das wird ja damit deutlich. Wenn ich das Geld immer nur bei mir behalte, weil es mein Lebensinhalt ist, ist es klar, dass ich nicht so gerne davon abgebe. Wenn die Menschen aber an uns sehen, dass wir auch weggeben, dann merken sie ja, dass wir offensichtlich einen anderen Lebenssinn haben, wie uns besonders viel anzuhäufen. Auch da können Gespräche möglich werden. Ein anderer Punkt ist, dass wir aber auch ganz offen bekennen, dass wir dieses oder jenes einfach wegen unserem Glauben nicht mitmachen können, dass wir es nicht mit unserem Gewissen vereinbaren können. Also wenn zum Beispiel der Chef auffordert, irgendeinem Kunde irgendeine Lüge zu sagen. Wir sind an dem und dem Tag nicht gekommen, weil das Auto kaputt war. In Wirklichkeit hat er einen anderen Kunden vorgezogen oder so. Dann muss ich mich entscheiden. Sage ich das? Oder sage ich dann, du, tut mir leid, das kann ich mit meinem Gewissen und mit meinem Glauben nicht vereinbaren. Wenn du das dem Kunde sagen willst, dann müsstest du ihn bitte anrufen und ihm das selber sagen. Ich mach's nicht. Oder, wenn, das war zum Beispiel bei uns auf Arbeit so, dass da immer auch Witze erzählt wurden, die deutlich unter der Gürtellinie waren, da ist ja die Frage, höre ich mir das an, lache ich mit oder verbitte ich mir das einfach und sage, du Leute, in meiner Gegenwart, lasst ihr das. Oder haltet euch draußen drüber, wenn ich nicht dabei bin, aber ich möchte es nicht hören. Habt da bitte, nehmt da Rücksicht auf mich, möchte ich nicht. Ja, da könnte man sicher noch ganz viele Dinge mehr nennen. Und wenn wir aufmerksam die Bibel lesen, werden uns da ja viele Dinge auch gezeigt und gesagt. Kann man sicher auch noch drüber nachdenken. Möchte jetzt noch so ein paar praktische Möglichkeiten auch aufzeigen, wie wir auf unseren Glauben hinweisen können, auf kreative Weise. Ich habe mir schön das T-Shirt gezeigt. Mit solchen T-Shirts kann man natürlich Verschiedenes machen. Ich habe noch ein anderes, ist schon ein bisschen verblichen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt lesen kann. Es gab ja mal diese Herr der Ringe-Trilogie. Es ist nur ein Buchstabe anders, der Herr der Dinge. Und unten drunter dann in Elbenschrift Jesus Christus ist auch der Originalschriftzug. Das habe ich gerne getragen. Solche Dinge sind Gesprächsaufhänger. Da kann es passieren, dass jemand fragt, hä, Herr der Dinge, was ist denn da gemeint? Und da kann man das erklären. Es gibt einen Herrn, der alle Dinge in seiner Hand hält. Und das ist der Herr Jesus. Und da hat man einen Gesprächsaufhänger. Oder eben mit dem Positiv auf Jesus getestet. Hä? Was soll denn das? Und dann kann man das erklären. Und da kommt man in Gespräche. Anderes Beispiel ist so ein Fischaufkleber im Auto. Hatte ich dran, bin ich gefragt worden, ob ich zum Angelverein gehöre, wo ich meine Tochter zum Fußball gefahren habe. Konnte ich erklären, nee, ich gehöre zur Gemeinde von Jesus. Und ja, also da gibt es viele Möglichkeiten durch solche Sachen. Es gibt aber gerade mit den Handys heute, mit sozialen Netzwerken, WhatsApp oder so, also ist es vor allem die, die das noch nutzen oder überhaupt nutzen. Man kann ja da viel, wir teilen ja alles mögliche, Bilder und weiß ich was. Aber man kann ja diese Dinge auch nutzen, um Positives zu teilen. Es gibt im Netz unzählige gute Sachen. Schöne Bilder mit irgendeinem Bibelwort, mit einem geistlichen Wort. Und über diese Schiene können wir ganz, ganz viele Menschen erreichen. Also zum Beispiel WhatsApp gibt es diese Status-Geschichte. Wenn man da so einen Status reinstellt, sehen, können das alle sehen, die in der Kontaktliste sind. Und die Kontaktlisten sind ja voll. Und in den Kontaktlisten finden sich ja auch Nichtchristen. So, ich habe das bei mir auch gemacht. Das sind natürlich auch einige Leute, die keine Christen sind. Und da habe ich am Anfang gedacht, wenn ich da so was ja, Geistliches bringe, da werden die dann irgendwann denken, ach hier, der Wurscht mit seinem frommen Zeug, gucken wir uns nicht mehr an. Man kann das ja dann sehen, wer das angeguckt hat. Und das Interessante ist, gerade die Nichtchristen gucken das immer an. Jedes Mal sind die dabei. Und wisst ihr, das ist, da können wir ganz viele Leute erreichen. Also manche haben ja hunderte Kontakte. Und wenn man da ein was reinstellt, kann ich hunderte Leute damit erreichen und ihnen was über Jesus sagen. Ist jetzt WhatsApp das eine, das geht über die anderen sozialen Netzwerke, Facebook, Instagram, Twitter und so geht es genauso. Dass ich dort solche, und da gibt es im Internet ganz viele Sachen, Gottnet, Glaubensimpuls, so Seiten, wo man sich Dinge runterladen kann und dann dort einfach reinstellen kann. Ich finde, es ist eine gute Möglichkeit. Die Handys und die sozialen Netzwerke, das kann auch ein ziemlicher Fluch sein. Wir können es aber auch zum Segen gebrauchen, indem wir es auf eine gute Weise einsetzen. Es wird genug Schund verbreitet. Lasst uns doch was Gutes verbreiten. Die Botschaft von Jesus. Und das können wir an der Stelle, können wir viele erreichen. Wir haben als Evangelisationsteam eine Facebook-Seite und da bringen wir sonntags immer eine Andacht. Und das Krasse ist, das wird dann so manchmal weitergeteilt, da erreichen wir manchmal ein paar tausend Leute, die das lesen. Kann man dann, der Seitenadministrator kann nachgucken, wie viele Leute haben das gelesen. Und dann teilen das auch welche weiter in ihrem Account und da lesen das wieder ein Haufen Leute. Und so ist das sowieso Schneeballprinzip. Verteilt sich das. Und wenn eben eine Andacht nur besonders griffig oder gut gelungen war oder irgend so, dann teilen das viele und dann lesen das auch viele Nichtchristen. Und so ist es mit vielen, kann man einsetzen. Andere Möglichkeiten sind eben auch so, und das ist jetzt gerade vielleicht so für die Generation, die mit Smartphone nicht so viel anfangen kann, es gibt ja auch gute so Printmedien, Karten oder was, wo ich mal was verschenken kann, ein Geschenk, das ranhängen kann oder so. Bloß mal so zwei, drei Sachen will ich euch zeigen, die ich klasse finde und wo man ja Dinge deutlich machen kann. Zum einen, so nach dem Motto, wer wird Millionär? Ne? Mancher kennt diese Sendung, das ist Kreuz mit Jesus abgebildet, der 50-50-Joker ist schon weg, noch zwei Antworten übrig, es ist verrückt oder es ist vollbracht. Und da steht hinten ein gutes Bibelwort drauf von Jesus. Dann heute ja gerade wieder in aller Munde, Fridays for Future. Das finde ich auch so herrlich. Die Damen und Herren geben ja vor, die Welt zu retten. Sie können allenfalls was dazu beitragen, dass sie länger erhalten bleibt. Retten kennen sie die Welt nicht. Aber es gibt ja tatsächlich diesen einen Freitag, wo wirklich die Zukunft gerettet wurde. Und das war der Karfreitag. Das war der eine Friday for Future. Und das wird hier so, da gibt es Verschiedenes, Aufkleber und so Karten und so ein Heft, wo das noch ein bisschen erklärt ist. Und das finde ich klasse, weil man da auch die Dinge, die jetzt gerade aktuell sind, aufgreifen kann und sagen, ja, also ist schön und gut fürs Klima, was zu tun, das ist richtig, hat keiner was dagegen, sollten wir tun. Aber die Welt retten werden wir damit nicht und das müssen wir auch nicht, die ist... Die Rettung hat schon stattgefunden. Die müssten wir jetzt bloß noch annehmen. Marburger Medien. Genau, Marburger Medien ist da, wo man vieles davon kriegen kann. Ich habe da hier mit der Carmen, da habe ich auch manches von ihr. Und gibt es aber auch im Internet noch verschiedene andere Seiten, wo man sich da runterladen kann. Dann habe ich, das habe ich schon mal bei einer Predigt verwendet, ist so eine geschlossene Tür, dickes Portal, so eine Wackelkarte. Und da steht erst, wenn die Tür zu ist, damit niemand mehr vor verschlossener Tür stehen muss. Und wenn man die dann so kippt, die Karte, geht der eine Türflügel so einen Spalt auf, da scheint Licht raus und dann steht dann dort, öffnet Gott uns die Tür zum Himmel. Die Tür ist offen. Ja, das ist auch noch so eine Wackelkarte mit einer Kerze, in der einen Ansicht brennt sie, in der anderen, wenn man es dann kippt, ist sie aus, der Dampf ist bloß noch ausgeblasen. Und da ist das Wort, es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Finsternis zu klagen. Und das ist was, was wir Christen uns alle hinter die Ohren schreiben sollten. Lieber ein Licht sein, wozu wir aufgerufen sind, als über die Finsternis zu meckern. Uns selber als Licht dazu helfen, dass die Finsternis vertrieben wird. Noch so ein schönes Ding, gab es auch ein Wort zu Ostern, so eine Klappkarte, finde ich eine herrlich kreative Idee. Manchmal denkt man jetzt, also ich lese es mal vor, weil das nicht zu lesen ist, manchmal denkt man, jetzt ist alles aus, Sackgasse. Klappt man auf, das Kreuz. Als Jesus starb, glaubten viele das zunächst auch. Und dann das geöffnete Grab, doch was wie das Ende aussah, war in Wirklichkeit der Anfang. Die Kurzfassung von Ostern. Oder wenn man jemand erklären will, Jesus, wozu? Was macht er denn für uns? Finde ich so schön, mit so einem Puzzle deutlich zu machen. Da hat man einmal einen Teil Gott. Dann hat man einen Teil Mensch, du. Passt nicht. Zwei Puzzleteile passen nicht zusammen. Weil Gott ist Gott und der Mensch ist Mensch und das ist inkompatibel. Und dann gibt's Jesus und der war ganz Mensch und ganz Gott. Er hat die Merkmale beider Seiten und deswegen passt er an beiden Seiten. Er ist das verbindende Teil, quasi der Adapter, der dazwischen muss. Und ja, und da kann man ganz einfach deutlich machen, was Jesus ist, warum wir den brauchen. Weil wir Menschen, so wie wir sind, nicht zu Gott kommen können. Also ja, dann gibt es verschiedene Karten auch so mit Bibelworten. Und ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, ob das jetzt beim Krankenbesuch ist, wenn man jemanden besucht oder zum Geburtstag, auch wenn man nicht Christen. Kann man sowas ranhängen oder weiß ich, bei allen möglichen Gelegenheiten irgend so auf kreative Weise auf Jesus hinweisen. Und ich denke, da haben wir ganz viele Möglichkeiten in unserer heutigen Zeit. Mit all diesen Dingen kann unser Glaube ansteckend werden. Wenn unsere Mitmenschen auf diese Weise unseren Glauben sehen, wenn sie ihn hören und spüren, dann kann es passieren, dass sie neugierig und offen werden, dass sie Sehnsucht bekommen, auch dazu zu gehören, dass sie vielleicht anfangen, Fragen zu stellen, weil sie jetzt was drüber erfahren wollen, dass Gespräche möglich werden. Und es kann möglich werden, dass sie sich einladen lassen. Und dafür ist ein ansteckend gelebter Glaube notwendig. Dafür ist es notwendig, dass wir Jesus in unserem Umfeld bezeugen. Deswegen bitte ich euch ganz herzlich und uns, dass wir im Gegensatz zur heutigen allgegenwärtigen Devise der Ansteckungsvermeidung ganz bewusst und vorsätzlich ansteckende Christen sind, die mit einer gewinnenden Art andere Menschen mit der Botschaft von Jesus in Berührung bringen. Ja, unsere Aufgabe ist, Zeuge zu sein und unser Motto kann dabei sein, bete, lebe, entwickle, rede, erwarte. Was heißt das? Bete um eine Sicht von Menschen, um Liebe zu ihnen, um Gelegenheiten mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Lebe deinen Glauben sichtbar, hörbar und glaubwürdig, authentisch. Entwickle einen geistlichen Lebensstil, in dem die Weitergabe des Evangeliums einen hohen Stellenwert hat. Rede von dem, was du glaubst und was dir Hoffnung gibt und erwarte, dass Gott dich als Zeuge gebraucht. Denn das will er. Er hat uns beauftragt und dann wird er das auch tun. Als letztes für heute, ja, viel Zeit ist nicht mehr, die Kurzfassung. Also Punkt 9 schaffen wir nicht, aber Beziehungen als Grundlage von Gesprächen. Es ist ganz erstaunlich, und das ist das Erste, die meisten Menschen kommen durch Beziehungen zum Glauben. 79%, also es ist nicht irgendeine Umfrage, derer, die zu Jesus finden, kommen dorthin, weil sie Beziehungen zu Christen haben und dadurch in Gespräche gekommen sind und dadurch dann letztlich mit dem Glauben so in Berührung gekommen sind, dass sie sich für Jesus entschieden haben. Und ich möchte den Vorteil von Beziehungen ein Beispiel deutlich machen, weil dieses Beispiel verdeutlicht, wie wir Beziehungen aufbauen können zu Menschen und wie daraus Gespräche entstehen können. Ich habe einen guten Freund und dass wir Freunde geworden sind, das ist eigentlich ein unglaublicher Vorgang, weil zunächst mal gar nichts dafür sprach. Und trotzdem sind wir heute gute Freunde. Wie ist das gekommen? Wir haben uns durch unsere Frauen kennengelernt. Die kennen sich aus der Schule. Durch Studium und Ausbildung waren sie dann getrennt. Und als das dann wieder, die wieder nach Limbach gezogen sind, da war dann, haben sie sich mal besucht. Und da hat die Freundin von meiner Frau damals ihren Freund, waren sie nicht verheiratet, mitgebracht. Und da war also nur mit seiner Frau und ich war nur dabei. Also die Frauen haben mich eigentlich besucht und wir waren so geduldet. Das Besondere dabei war, dass der nur sehr ungern dabei war. Warum? Er wusste, dass wir Christen sind. Und nun hatte er absolute Vorbehalte gegen Christen. Da hatte das so gelernt und auch schlechte Erfahrungen gemacht. Für den waren Christen komische und weltfremde Leute, die nur versuchen, anderen was überzustülpen, und damit wollte er nichts zu tun haben. Und dann war er halt trotzdem mit seiner Freundin nun notgedrungen mitgekommen. Anfänglich war das nur ein loser Kontakt. Wenn sich die Frauen beim Besuch unterhalten haben, dann haben wir uns natürlich dann irgendwie notgedrungen auch unterhalten über dieses und jenes. Und da hat es nicht lange gedauert, da haben wir gemerkt, dass wir uns gut unterhalten können. Und es hat gar nicht lange gedauert, da hat er auch gemerkt, so komisch ist der Guntram gar nicht. Auch wenn der Christ ist, mit dem kann man irgendwie doch ziemlich normal reden. Und dann haben wir festgestellt, dass wir auch noch gleiche Interessen haben, nämlich Fußball. Da können wir wunderbar miteinander fachsimmeln, das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir irgendwann angefangen, uns ohne unsere Frauen zu treffen. Die konnten das gar nicht fassen, haben gemeinsam ein Spiel angesehen, ja, haben das eine oder andere Kaltgetränk genommen und haben uns über alles Mögliche unterhalten. Wir haben eine normale Beziehung zwischen uns aufgebaut, in der es zunächst überhaupt nicht um Glaubensdinge ging. Wir haben uns einfach gut verstanden, weil wir gemeinsame Interessen haben und weil wir uns auch vom Charakter her relativ ähnlich sind. Und so beginnt ja jede freundschaftliche Beziehung über Gemeinsamkeiten und ohne den vorsätzlichen Hintergedanken, es nur dafür zu tun, um dem anderen den Glauben zu vermitteln. Wir haben uns einfach als Freunde lieb gewonnen. Der andere ist uns wichtig geworden. Und das, obwohl wir in Sachen Glauben total gegensätzlich waren. Er, der absolute Skeptiker und überzeugte Atheist, und alles, was mit Kirche zu tun hat, ist ihm total suspekt. Und ich als bekennender Christ. Seine Vorbehalte gegen mich, die waren aber bald verschwunden und unsere Gespräche wurden tiefgreifender. Es ging nicht mehr nur um Fußball, sondern auch über Gott und die Welt. Und irgendwann fing er an, Fragen zu stellen. Zum Beispiel hat er mich gefragt, sind wir eigentlich auch noch Freunde, wenn ich nichts von deinem Glauben wissen will? Da kam seine Skepsis zum Vorschein, dass es doch sein könnte, dass ich nur Kontakt zu ihm habe, um ihm mein Glauben mitzuteilen. Daran ist mir deutlich geworden, wie wichtig das ist, eine echte Freundschaft aufzubauen, die von wirklichem Interesse an diesem Menschen geprägt ist, von Zuneigung. Wenn wir Beziehungen mit dem ausschließlichen Zweck der Bekehrung des anderen aufbauen, dann wird der andere das merken und das wird ihn abstoßen. Ich habe meinen Freund beruhigen können, ich habe ihm versichert, dass wir Freunde bleiben, auch wenn er kein Christ wird. Und das habe ich auch ehrlich so gemeint. Wir sind heute noch Freunde, obwohl er bis heute leider noch kein Christ ist. Ich bete weiter dafür und ich gebe mein Bestes bei jeder Gelegenheit, wo das geht. Mal sehen, was der Herr noch tut. Natürlich dürfen wir hoffen, auch über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Und das können wir auch als Ziel haben, aber das darf und kann nicht das alleinige Ziel sein. Ich habe dann mit meinem Freund viele tiefgreifende Gespräche geführt, bis tief hinein in die Nacht. Seine Fragen wurden immer konkreter und auch schwieriger. Dadurch bekam ich aber die Möglichkeit, von meinem Glauben zu erzählen, von meinen Erfahrungen zu berichten, zu erklären, was in der Bibel steht und warum es in meinen Augen vernünftig ist, daran zu glauben. Und dann kam ein Tag, das weiß ich noch ganz genau, da sagte er sinngemäß zu mir, Guntram, du bist so anders wie ich. Ich sorge mich um alles, habe keine innere Ruhe, bin nie mit etwas zufrieden. Und du bist zufrieden, du hast irgendwie viel mehr innere Ruhe, bist ausgeglichener, du sorgst dich um alles, du schaust hoffnungsvoll in die Zukunft. Irgendwie hast du es in manchen Dingen besser wie ich. Das ist irgendwie beneidenswert. Wie kommt denn das? Warum ist das so anders bei dir? Habt ihr gemerkt, was da passiert ist? Unsere Freundschaft hatte den Rahmen gegeben. Und in diesem Rahmen, da konnte mein Christsein auf ganz natürliche Weise, ohne dass ich das bewusst aufgesetzt habe, sichtbar und hörbar werden. Und gerade das hatte ihn angesteckt. Es war Neugier entstanden. Er hatte Sehnsucht danach bekommen, das auch zu haben. Beziehungen sind ein wunderbarer Rahmen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht sind sie sogar der beste Rahmen, weil in einer Freundschaft Zuneigung und Vertrauen als Basis da sind, weil einfach eine passende Atmosphäre da ist, in der man sich dann auch tiefgreifend über Dinge unterhalten werden kann. Und da kann deutlich werden, dass wir es als Christ in der Tat besser haben, so wie er das so festgestellt hat. Und das können und sollen wir dann auch zeigen und nicht verheimlichen und können es auch erklären und darüber reden. Ich habe das meinem Freund dann beantwortet und habe ihm eine Liste geschrieben. Die habe ich auch noch auf meinem Computer gespeichert, warum ich es als Christ tatsächlich besser habe. War eine lange, lange Liste. Und das lohnt sich übrigens mal drüber nachzudenken. Vielleicht setzt ihr euch zu Hause hin und sagt, ich habe es als Christ besser wie Nicht-Christ, weil. Das vergessen wir manchmal auch. Und das dann mal aufzulisten und sich selber darüber klar zu werden, da merkt man nämlich erst mal wieder, was wir für Vorteile haben. Und die können und müssen zum Tragen kommen. Ja. Also mir ist an dieser persönlichen Freundschaft deutlich geworden, wie Beziehungen oder Freundschaften Gespräche über den Glauben ermöglichen können. Ich möchte im Schluss so ein paar Grundsätze nennen, die in Bezug auf Beziehungen bedenkenswert sind. Also als erstes, dass wir konkret für jemanden beten, dass Beziehung möglich wird. Ganz sicher hast du jemanden in deiner Umgebung, wo vielleicht ein loser Kontakt ist, wo du darum beten kannst, dass dort eine Beziehung entsteht, dass man wirklich nicht bloß einen losen Kontakt hat, sondern richtig zueinander findet, dass so eine gute Atmosphäre für Gespräche dann möglich wird. Ja, dann ist es wichtig, eben echte Beziehungen aufzubauen, wo man Zeit miteinander verbringt, nicht nur ein loser Kontakt, wo man sich mal aller Tage eine WhatsApp schreibt, was man gerade gegessen hat oder so, wird da heute aller möglicher Mist auch geschrieben und belangloses Zeug, sondern wo man also wirklich Zeit miteinander verbringt. Dass man wirklich ist, und das macht ja Beziehung auch aus, dass man wirklich das Interesse am anderen hat, dass man ihn so nimmt, wie er ist. Das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da kommt ja gerade dann in Beziehungen zum Tragen, dass man private Atmosphäre ermöglicht, in der man gastfreundlich ist. Also ich habe mich mit meinem Freund dann getroffen, mal bei ihm, mal bei uns. Und da haben wir zusammengesessen, gemütlich auf dem Sofa. Und das war einfach eine gute Atmosphäre. Und da konnten wir ungestört dann auch über solche tiefgreifend Dinge reden, ohne dass wir gestört werden. Das geht natürlich schlechter, wenn du irgendwo im Sportlerheim sitzt und da sitzen noch Zähne drumherum, die immer dazwischen reden oder es stört die Geräuschkulisse. Und deswegen ist so eine private Atmosphäre für sowas gut. Und da ist Gastfreundlichkeit, dass man sagt, hey, komm mich mal besuchen, trinken wir was zusammen oder gucken wir Spiel zusammen und reden. Eine gute Möglichkeit. Möglichkeiten für Gespräche schaffen. Natürlich ist es auch richtig, dass wir ja einfach Gespräche einerseits nicht aufdrängen, dass wir aber trotzdem auch irgendwie nicht untätig sind, sondern dass wir Möglichkeiten für Gespräche schaffen, dass wir ja vielleicht versuchen, kommen wir dann morgen noch dazu, wie können wir dann jetzt auch über Glaubensdinge reden. Zum Beispiel kann man das tun, indem man etwas erzählt, was man erlebt hat in der Gemeinde, im Glauben und dass man damit Fragen, ich habe es in Anführungszeichen geschrieben, provozieren. Also man kann schon auch das so anstellen, dass man sagt, man erzählt jetzt was, wo eine Nachfrage irgendwie die natürliche Reaktion dann ist. Und auch so kann man dann ins Gespräch drüber kommen. Ja, Fragen beantworten und selbst Fragen stellen. Also natürlich, wenn jemand anders Fragen stellt, dass wir ihm die so gut wie möglich beantworten, dass man aber auch ganz bewusst mal den Spieß umdreht. Das habe ich dann auch gelernt. Mein Freund hat mir natürlich dann auch sehr, sehr tiefgreifend auch kritische Fragen gestellt. Die kriegen wir gestellt. Aber wir kommen dann auch morgen noch drauf, wie wir mit schwierigen Fragen umgehen. Aber man kann den Spieß auch umdrehen. Es ist ja nicht so, dass wir nur Rechenschaft über unseren Glauben ablegen müssen. Auch zum Beispiel ein Atheist muss uns genauso Rechenschaft über sein Glauben ablegen. Der hat nämlich auch einen Glaube. Und da können wir die Fragen genauso umdrehen. Na, wenn der sagt, beweis uns mal Gott, da kann man sagen, ne, beweis du mir mal, dass es ihn nicht gibt. Na, das kann der nämlich genauso, also kann der nämlich auch nicht. Also gibt's, könnte man noch viele Beispiele nennen, reden wir dann morgen noch ein bisschen drüber. Schwierige Fragen sind übrigens immer auch so eine Sache, wo man dran wachsen kann. Da hat mir viele schwierige Fragen gestellt, mein Freund. Einerseits war das selber für mich manchmal ein Anstoß, mir über bestimmte Dinge Gedanken zu machen, auch mal zu sagen, das kannst du jetzt nicht direkt beantworten, ich kümmere mich drum, beim nächsten Mal sage ich dir was. Und dann haben wir natürlich aber immer auch noch die Möglichkeit, und das habe ich dann auch gemacht, schon während er die Frage gestellt hat, habe ich innerlich gebetet, Heiliger Geist, jetzt brauchst du deine Hilfe, jetzt brauchst du irgendein helles Licht im Hirn, dass ich jetzt das Richtige sage. Und, aber die Hilfe haben wir ja an der Seite. Als nur ein Gebet weit, kurzes Stoßgebet, kann man nebenbei sagen. Ja, dann, dass man, ja, wenn sich das ergibt, einfach mal fragt, gehst du mal mit irgendwo hin? Bei uns ist, bei meinem Freund hat sich das dann ergeben, wir hatten so einen jungen Erwachsenentreff und das hat sich auf ganz natürliche Weise ergeben, dass wir Ausflüge gemacht haben, Sächsische Schweiz zum Wandern, und das habe ich dem erzählt und dann hat er gesagt, ey, kannst du mal mitfahren? Oder können wir als Familie dann mitfahren? Ich sagte, klar. Und da waren die mit, haben gemerkt, die Christen sind keine verschrobenen Leute, mit denen kann man ganz normal reden, schön wandern, da machen manche mal Blödsinn von den Kindern und so, alles ganz natürlich. Und das Krasse war, dann sind wir zu einer Rüstzeit gefahren und dann sind die mitgefahren. Als Nichtchristen. Einfach, weil die gesagt haben, das fetzt hier mit den Leuten zusammen. Und also, die haben sich dann die Freiheit genug, auch bei einer Bibelarbeit nicht dabei zu sein und so, dass die Freiheit haben wir ihnen gelassen und dann waren sie aber doch auch mal hier und da dabei. Also, so dann auch einzuladen und sagen, ey, hast du Lust, da mal mitzukommen? Und da bieten sich natürlich gerade dann auch vielleicht mal Dinge an, wo was unternommen wird oder ein Fest ist oder eine Veranstaltung, die da besonders dafür geeignet ist. Ja, dann kann man auch Mut machen, mal selber Dinge auszuprobieren. Also ich habe meinem Freund dann auch erzählt, weißt du, Gott ist erlebbar, wenn du dich, den Mut hast, dich auf ihn einzulassen. Dann kannst du ihn erleben, wenn du ihn darum bittest, dass er in dein Leben tritt. Probier's doch aus, hab doch Mut, dann wirst du wissen, ob es ihn gibt oder nicht. Wenn nichts passiert, weißt du, war nix. Aber wenn du die Offenheit hast, dann, ja. Ja, es gibt sicher weitere Möglichkeiten, um in Beziehungen zu kommen. Vielleicht bloß noch, gerade mein Kind, den Nachbarn, mal zum Grillen einladen. Das ist übrigens was, was wir jetzt gemacht haben. Wir hatten, wohnen sie in dem so im Wohngebiet und auf der Straße sind dann noch drei andere. Und ja, die sind an mancher Stelle auch ein bisschen schwierig. Also wir hatten es da als Nachbarn ohne in allen Dingen immer so einfach miteinander. Und jetzt haben wir uns gesagt, Mensch, komm, lass uns doch jetzt mal zusammenrücken. Und haben wir letztens mal alle eingeladen und haben uns quasi, haben ein Straßenfest gemacht. Bei uns im Carport, da ist für zwei Autos groß genug, haben wir alle hingepasst und haben gesagt, lass uns mal zusammen grillen, jeder bringt was mit. Und das Erstaunliche ist, seitdem reden wir viel mehr miteinander, wenn wir uns in den Gartenzaun sehen und so. Und auch eine Möglichkeit, in Beziehung zu kommen, Gespräche, vielleicht laden die jetzt auch mal ein oder wir machen es mal wieder. Und da hatten wir Möglichkeit, dann fragen die vielleicht auch mal oder man erzählt dann mal was, wenn sie ein bisschen gewachsen ist. Oder Arbeitskollegen mal zu fragen, unternehmen wir mal was gemeinsam. Oder jemanden mal im Krankenhaus besuchen, der vielleicht jetzt nicht so zu den nächsten Bekannten gehörte, wo man jetzt unbedingt dringend müsste, sondern vielleicht so bloß lose Bekanntschaft, wo man sagt, da geht man mal hin und vielleicht wird es möglich, dort eine echte Beziehung dadurch aufzubauen und auch ja ins Gespräch zu kommen, wenn derjenige sagt, Mensch, das ist aber toll, dass du mich besucht, hätte ich gar nicht erwartet. Und ja, auch, oder, also da kann man sicherlich ganz kreativ sein, fallen euch vielleicht noch viel, viel mehr Dinge ein oder im Sportverein mit Vereinskameraden oder irgendwas mal zu unternehmen. Ja, hab ich ein paar Sachen aufgeschrieben. Oder mit Arbeitskollegen mal sagen, machen wir eine Radtour zusammen. Ihr habt ja hier mit Radwegen und so. Das ist ja noch viel mehr wie jetzt bei uns da unten. Bei uns muss man an den Berge hochfahren. Das ist dann manchmal nervig. Da fahren so alle E-Bike mittlerweile. Aber hier um die Seen rum ist ja herrlich. Da rollt es schön dahin. Ich war erst letztens mit meiner Frau im Spreewald. Da sind wir schön den Gurkenradweg geradelt. Da gibt's immer schön gerade hin. Da schaffen wir dann über Kilometer am Tag. Also, es gibt da viele Möglichkeiten, um in Beziehungen zu kommen. Und ich denke, wenn jeder nachdenkt, wisst jeder auch Menschen um sich rum, wo er sagt, Mensch, dort kann ich in eine Beziehung investieren. Natürlich ist es mit Zeit verbunden. Es ist klar. Aber die ist es wert, weil Beziehungen bieten den besten Rahmen. Und ich erinnere nochmal, 79% der Menschen, die zum Glauben kommen, kommen durch Beziehungen zu Christen dorthin. Weil eben in einer vertrauensvollen Umgebung Gespräche möglich werden, Neugier entsteht Und man dann vielleicht auch, entweder man ist selber begabt, kann den Glauben erklären, oder aber, lernen wir dann ja morgen auch noch ein Stück weit, oder aber man lädt eben ein zu einer Veranstaltung und sagt, komm, lass uns zusammen dahin gehen. Wenn zum Beispiel, ja, eben dann meine Evangelisation ist oder ein evangelistischer Gottesdienst oder was auch immer man sagt, dort können wir zusammen hingehen. Ja, soweit für heute. Ich danke herzlich, dass ihr so tapfer durchgehalten habt, der Müdigkeit getrotzt. Morgen machen wir um 9, glaube ich noch. Um 9 geht es weiter, also doch gewiss in der Frühe. Ich denke übrigens, es stand, glaube ich, 16.30 Uhr drauf. Ich habe die Vermutung, dass wir, denke ich, ein bisschen eher fertig sein werden. Ich denke, das wird euch recht. Wir machen morgen genügend Pausen. Ihr braucht also nicht besorgt sein. Heute Abend habe ich ein bisschen durchgezogen, dass wir das jetzt so weit schaffen. Ja, lasst uns jetzt einfach zusammen beten, dass wir, ja, dass der Herr uns segnet. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir wollen dir Dank sagen für diesen Abend, Herr, für unser Nachdenken, Herr. Vater, du hast uns einen Auftrag gegeben, dass wir dich bekannt machen in dieser Welt, Herr. Und es ist so eine große Not, wir sehen in unserem Land, wie die Finsternis um sich greift, Herr. Und wie wir als Christen so oft unser Licht verborgen haben, wie wir nicht leuchten in dieser Welt, Herr. Das ist eine Not, Herr, und das wollen wir dir auch bekennen, dass wir an vielen Stellen auch schuldig werden, weil wir das einfach versäumen, Herr, und weil wir aus unterschiedlichen Gründen feige sind, ja, uns drücken oder was auch immer. Vielleicht mangelt es auch manchmal wirklich an der Zeit, an Möglichkeiten, Herr. Wir wollen es dahin bringen, Herr, und wollen dich herzlich bitten, dass du uns ermutigst jetzt auch durch diesen Tag heute und durch den morgigen, dass du uns anlernst, dass du uns anleitest, dass wir Salz und Licht für diese Welt sein können, Herr, dass uns die Verlorenheit der Menschen nicht egal ist, Herr, sondern wir bitten dich, dass du uns von Neuem entzündest in unserem Inneren, dass es uns so ein Anliegen ist, von dir zu erzählen, Herr, dass wir das nicht für uns behalten können. Aber wir wollen dich da herzlich bitten, auch um das, was wir heute geredet haben, Herr, dass du Gelegenheiten gibst, dass du Möglichkeiten schaffst, Herr, dass wir mit Menschen ins Gespräch kommen. Wir wollen dich herzlich bitten, dass du uns zeigst, jeden von uns, wo er Möglichkeiten dazu hat, wo es sich vielleicht auch anbietet, wo es sich aufdrängt. Wir wollen dich bitten, dass wir unsere Möglichkeiten, die Begabungen, die du uns gegeben hast, dass wir die auch gerne für dich einsetzen, dass wir uns dir als Werkzeuge zur Verfügung stellen, Herr, und dass du mit uns arbeiten kannst. Herr, dann bitten wir dich herzlich darum, dass du uns gebrauchst, dass Menschen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit, dass sie nicht verloren gehen, Herr. Das ist ein großes Vorrecht, aber empfinden es jetzt vielleicht manchmal als Aufgabe, aber es ist ja ein Riesenvorrecht. Der allmächtige Gott, du, Herr, willst mit uns gemeinsam arbeiten. Du willst uns an diesem Rettungswerk mitmachen lassen. Du kannst uns gebrauchen, so wie wir sind, dass du durch uns Menschen begegnen kannst. Herr, schenk dir, dass wir das erkennen auch als Vorrecht und dass wir mit großer Freude da dabei sind. Herr, motivier du uns dazu. Aber bitte dich jetzt für diesen Abend, segne uns auf dem Nachhauseweg, bewahre du uns in dieser Nacht, schenk uns Stärkung und Erholung durch diese Nacht, durch den Schlaf, Herr, und schenk dir, dass wir morgen gestärkt und ja, munter uns wieder hier treffen können, um dann weiter über dieses Thema nachzudenken. Hab Dank, Herr, für die Gemeinschaft, die du uns geschenkt hast heute. Amen.